Es begab sich in einer Zeit, sagen wir so ungefähr 3,5 bis 4 Wochen von heute an rückwärts. Da lernte ich jemanden kennen und ja, der jemand irgendwie, wir mögen uns. Das Problem ist, derjenige meldet sich nicht mehr. Solltest du es hören, bitte melde dich doch mal. Das wäre echt toll. Und da ich immer grundsätzlich Namen nicht nenne, sage ich einfach mal Hannes. So, aber wir haben auch einen Brief gekriegt und den möchte ich ganz gern vorlesen, weil ein lieber netter Hörer hat uns etwas geschickt und da ist auch was für euch mit bei. Hallo, ich war in Holland und konnte nicht widerstehen, mal wieder einen größeren Lakritz-Einkauf zu machen. Hoffe, die anderen Hörer werden mir verzeihen. Also, legen wir mal los.
Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Einmal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
Hallo Sven. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr uns gerade eingeschaltet habt und zugehört. Wir begrüßen euch recht herzlich an diesem Dienstag, den 29.07.2025. Wir haben es tatsächlich doch noch geschafft, gerade so in letzter Sekunde quasi im Juli eine Folge aufzunehmen.
Juli.
Juli?
Juli.
Habe ich gesagt.
Achso, ich habe Juli verstanden.
Jetzt habe ich mich rausgebracht. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich suche ihn. Ich suche den Faden. Ah, vielleicht greife ich ihn wieder auf. Wir werden sehen. Wer weiß das schon. Wer weiß schon,
kannst
was
ja doch den Hintergrund vom Vorintro erläutern.
Genau, der Hintergrund vom Vorintro. Also, ja, machen wir gleich in der Hausmeisterei, also quasi jetzt. Und zwar, ich war auf der Gulasch-Programmiernacht, also der erste Teil des Vorintros. Ich war auf der Gulasch-Programmiernacht und da habe ich jemanden kennengelernt und ja, wir mögen uns. Und ich würde mich echt freuen, wenn er sich einfach mal wieder meldet, weil ich mache mir mittlerweile ein bisschen Sorgen. Das war der erste Teil. Und der zweite Teil ist tatsächlich, wir haben ein Paket gekriegt. Also weil es begab sich irgendwie zwischen den ganzen letzten 4 Wochen, die für mich irgendwie ein großer Blur sind in meinem Kopf, begab es sich, dass irgendwann wir gefragt wurden
auf Mastodon,
ob wir irgendwie Bock hätten auf ein Bastelprojekt. Und ich bin der Meinung sogar, es ging um ein Gameboy.
Ja. Deswegen habe ich abgelehnt, weil ich habe nie einen Gameboy besessen.
Gut, ich weiß nicht mal, was ich geantwortet habe. Keine Ahnung, aber scheinbar habe ich ja gesagt. Alles ein großer Blur. Es tut mir furchtbar leid, mein Gehirn ist irgendwie anders heute. Generell, derzeit. Und es begab sich dann jedenfalls, dass wir ein Päckchen erhalten haben. Und in diesem Päckchen ist zum einen ein saugeil, ein TFT-Mod für ein Gameboy drin. Sau cool. Und zum anderen, naja, wie ihr es gehört habt, weil das ist so der zweite Teil des Intros, da lag auch ein Brief bei, Lakritze. Nicht gerade wenig Lakritze. Ich glaube, wir sind für die nächsten Episoden wieder versorgt.
Ja, ja, ja. Also, wenn wir zu viel schmatzen während der Sendung, guckt auf Mastodon, wer daran schuld ist. Wir nennen hier keine Namen.
Nee, nein, ich werde mit Sicherheit nicht den Namen von...
Aber schönen Dank auch von mir. Waren genau. Sehr leckere Sachen. Wir haben hier schon einiges aufgemacht und ich versuche Stefan im Zaum zu halten, dass wir nur vor und nach der Aufnahme da dran gehen. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingen wird. Wir werden sehen.
Ich habe ja schon Lakritz im Mund. genau, aber wie ich auch gerade schon gesagt habe, ich war auf der Gulasch-Programmiernacht. Programmiernacht. Und es war geil. Ernsthaft, Sven, ich empfehle es dir, geh hin.
Ja, ich meine, die Chaos-Veranstaltungen sind ja generell nicht die schlechtesten so, ne?
Ja, aber allein schon fürs Essen lohnt es sich. Meine ich ernst, alleine fürs
Essen. Gab's wenigstens Gulasch?
Ja. Okay. Und es war so geil. verdammt war das lecker.
Aber gerade die Chaos-Events sind ja auch immer auf vegane Alternativen aus. Gab es auch veganes Gulasch? Schmeckte ja. Das auch?
Das hat auch geschmeckt, ja. Ich habe tatsächlich beide Varianten gegessen. Ich glaube sogar, es gab drei Varianten. Also ich habe alle
Varianten. Was ist denn in einem veganen Gulasch? Ist da irgendwie?
Kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Ich habe einfach nur gegessen. Es war jetzt mal ernsthaft. Es war dunkel, es war spät, es war nachts und ich hatte Hunger. Ich habe einfach in mich reingekippt und jemand, den ich kennengelernt hatte, hatte die eine Art von Gulasch auf der einen Seite von mir sitzend, auf der anderen Seite von mir sitzend hatte ich die andere Art von Gulasch und ich saß da mit meinem Gulasch und ich habe einfach überall zugegriffen. Das war mir dann, weil ich schon mal alle verschiedenen Varianten da habe, einmal durchprobieren. Also es war wirklich super lecker. Die Waffeln waren angeblich auch absolut toll. Ich habe leider es versäumt, meine abzuholen. Hups. Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Es gab dann auch noch, was war das, Baguette-Dingsies gab es auch noch. Die waren auch, das war einfach alles, also rein fürs Essen lohnt es sich, tatsächlich.
Und ist die so ähnlich aufgemacht wie der Kongress? Also sprich, gibt es da ein Engelsystem?
Ja.
Helfen die Leute?
Es gibt ein Engelsystem, im Grunde.
Also es ist ein kleiner Kongress dann.
Naja, mit über 2000 Leuten würde ich das Ding jetzt nicht klein nennen.
Ja, aber im Vergleich zum Kongress ist es dann doch klein. Also es ist so klein, wie der Kongress vor vielen, vielen Jahren mal war.
Ja, es, ich glaube, die GPN wird, glaube ich, mittlerweile auch der zweite Kongress oder so genannt. Irgendwie, oder kleine Schwester vom Kongress. Glaube ich. Ich weiß nicht genau. Kann auch sein, dass die, oh, ich muss spicken, MRMCD der kleine Kongress ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es die kleine Schwester jetzt war. Jedenfalls total geil gewesen und sollte ich es hinkriegen, komme ich nächstes Jahr wieder. Weil das hat Spaß gemacht.
Talk hattest du nicht?
Nee, habe ich nicht. Der wurde, oder die zwei Einreichungen, die ich hatte, wurden beide abgelehnt und nachdem ich auch unter anderem das Herreiten mitgemacht habe, an so ziemlich jeden Tag, ich weiß warum. Es hat sich gelohnt, meine abzulehnen. Okay. Also tatsächlich, das waren echt super Talks, die ich da geheraltet habe. Lustigerweise, ich habe nur die Talks gesehen, die ich auch geheraltet habe, weil alle anderen habe ich verpeilt. Das ist, bis auf einen. Einen habe ich auch gesehen und ich würde gerne über den Inhalt des Talks reden, aber leider geht das nicht. Aber sagen wir es so, er war sehr verstörend tatsächlich, werde ich aber nicht im Podcast selber breittreten. Solltet ihr jemanden kennen, der bei der GPN war, ihr könnt euch sicher sein, dass er weiß, worum es geht, fragt ihn. Oder sie. Oder es. Je nachdem.
Vielleicht für die Leute, die mit den Chaos-Veranstaltungen nicht so vertraut sind. Engel sind halt freiwillige Helfer dort. Es ist alles irgendwie in dieser Engel-Art benannt. Also da, wo die Engel quasi sich aufhalten, beziehungsweise was zu essen kriegen und so weiter.
Bei der GPN sind sie Trolle. Die GPN wird getrollt.
Ach, okay. Ja,
also ich war Troll auf der GPN.
Also gibt's auch den Herald denn nicht? Der heißt auch irgendwie anders, oder wie? Weil Herald ist ja auch aus dem gleichen Kontext sozusagen. Das sind die Moderatoren auf der Bühne.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war
Trolle. Das ist ja süß.
Ja, ist schon cool. Also tatsächlich echt cool. Es gab da auch die Trollhöhle.
Statt Himmel, wollte ich gerade sagen, genau, statt Himmel gibt's die Trollhöhle, ja, oder was?
Genau das. Das
ist ja süß.
Total cool. Also war wirklich cool.
Ja, ich glaube, ich muss da auch mal hin.
Ich habe auch ganz viele sehr interessante Menschen kennengelernt tatsächlich. Und mit ein paar von denen habe ich jetzt immer noch Kontakt. Wenn auch sehr, sehr lose. Und mit einem Menschen hatte ich eigentlich engeren Kontakt, aber leider ist der abgerissen. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil schade eigentlich. Wäre cool, wenn das wieder zurückkommt. Also von daher, man weiß ja, mein alle Weltsname ist immer Hannes. Also von daher, Hannes, melde dich. So, dann geht's jetzt weiter. Achso, wie war das? War erst die GPN oder war erst das Seminarwochenende? Nee, ich glaube, es war erst die GPN, dann das Seminarwochenende. Ja, doch, genau. Genau, das Wochenende da drauf, nach der GPN, war ich auf dem Seminarwochenende. Das ist, ich glaube, ich habe es letztes Jahr schon mal erklärt gehabt, das ist eine Firmenveranstaltung, die über das gesamte Wochenende geht. Freitags ist komplett Anreisetag und wird auch bezahlt, die Anreise, davon abgesehen. Und alle Kosten sind durch die Firma quasi übernommen. Und es kommt das gesamte Unternehmen zusammen. Also nicht nur die kleine GmbH, die wir sind, sondern alle von der AG kommen
irgendwie
zusammen.
Also es ist eine interne Veranstaltung. Keine genau. Kunden dabei?
Genau, keine Kunden dabei. Es ist eine rein interne Veranstaltung. Es ist eine Veranstaltung von uns Mitarbeitern quasi für uns Mitarbeiter, wo wir uns auch gegenseitig Sachen beibringen können oder wo wir einfach mal gemeinsam abhängen können oder wo wir auch unsere Hobbys irgendwie anderen mal näher bringen können. Letztes Jahr habe ich versucht, mein Hobby näher zu bringen. Das ist dann darin gemündet, dass irgendwie ja eine Person mir angeboten hat, doch ihr Passwort wiederherzustellen. Und ich dann sagen musste, tut mir furchtbar leid, aber ein einzelnes Passwort, es lohnt sich nicht. Das dauert viel zu lange. Und dieses Jahr habe ich nichts gemacht gehabt tatsächlich, eigenständig dort, sondern habe nur teilgenommen, was auch okay war. Und es ist tatsächlich wieder mal bezeichnet gewesen, dass ich meine Firma als Safe Space bezeichnen kann. Also natürlich ist nicht alles eitel Sonnenschein, auch bei, ne, wenn da irgendwie 300 plus Leute zusammenkommen, klar, keine Frage. Aber wenn 99,% der Menschen irgendwie echt cool sind, dann fällt der Rest nicht wirklich mehr auf.
Ja, bei 300 Leuten und 99, irgendwas Prozent war einer dabei, der scheiße war.
Scheiße hast du gesagt, ich würde es nicht als Scheiß bezeichnen.
Nein, aber
nie im Leben
ergibt sich rein rechnerisch daraus, dass es um einen Menschen gehen muss. Okay. Dann sind es mehr als 99. Oh, ja.
Aber war schon echt cool, war tatsächlich echt cool. Und was auch wieder auffällig gewesen ist, ist einfach die Akzeptanz des Individualseins bei uns in der Firma. Das ist
ja etwas, was man auf Chaos-Veranstaltungen sehr pflegt.
Ja.
Und wenn das dann in der Firma ähnlich läuft, ist das ja eigentlich eine sehr schöne Atmosphäre.
Also ich persönlich war wieder mal hellauf begeistert vom Seminarwochenende und ich freue mich auch tatsächlich schon wieder aufs nächste Mal, weil ich sehe halt ausnahmsweise mal mit auch meine Kollegen irgendwie aus anderen Standorten, die sonst eigentlich selten ist, gar nicht sehe. Und da bin ich immer sehr froh drum. Genau, gleich danach übrigens war ich dann auf der Hackover das Wochenende drauf. In Hannover. Also in Hannover gab es eine Übernachtungsveranstaltung, die nennt sich dann Hackover, anstatt ein Sleepover. Und dort habe ich auch tatsächlich einen, ja eigentlich nicht einen, sondern meinen Vortrag wieder gehalten, mal wieder über Passwörter. Wie mir nachträglich von anderen berichtet wurde, soll da wohl gut angekommen sein. Ich persönlich weiß es immer nicht und ich bin das wandelnde Imposter-Syndrom, was das angeht. Mhm. Beim Hackover ist allerdings, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, ich würde wieder hindüsen. Definitiv, sofort, kein Thema. Wenn die jetzt irgendwie sagen, hier in 4 Wochen machen wir bei Hackover, sage ich sofort, ja, kein Ding, gib mir ein Ticket. Aber, und jetzt kommt das große Aber, weil dieses Wochenende war für mich sowas von scheiße anstrengend. Nicht irgendwie, weil die Hackover so chaotisch wäre oder irgendwie. Das ist total klein und niedlich. Ist echt total cool. Empfehle ich eigentlich jeden, der hier aus der Region ist, also Braunschweig, Hannover, Wolfsburg und so, einfach mal hinzudüsen, wenn es wieder ist. Sondern eher, ich habe den Kardinalfehler gemacht von allen. Ich bin der Braunschweiger und ich dachte mir so, hey komm, du hast eine direkte Anbindung zum Bahnhof. Du schläfst einfach zu Hause.
Mhm.
Ich bin also jeden Tag mit dem letzten Zug, also Braunschweig-Hannover ist super angebunden, da fährt einmal in der Stunde ein Zug, außer genau zu einem Slot von 3 Stunden. Und ich bin immer mit dem letzten Zug quasi vor diesem, an diesem 3-Stunden-Slot, mit dem letzten Zug bin ich nach Hause gefahren.
Und beim ersten wieder zurück.
Und bin morgens um 8 Uhr schon wieder im Zug gesessen nach Hause, wieder rüber, so dass ich um 9 Uhr am Bahnhof war und dann um 10 wieder bei der Veranstaltung sein kann. Ja, ich habe im Maximum insgesamt, glaube ich, 5 Stunden oder 6 Stunden geschlafen.
Du bist ja noch jung, kannst das.
Im Zug habe ich mir dann, weil ne Zeitmangel und so, im Zug habe ich dann den Fingernägel neu lackiert, jeden Tag. Und ich kann auch aus Erfahrung jetzt sagen, maßlos übermüdet, im Zug sitzend, dann noch die Fingernägel lackieren und ein Experiment auch noch wagen wollen, macht es nicht. Lackiert euch die Fingernägel, ist völlig in Ordnung, aber versucht keine Experimente dabei. Das geht nur schief. Also mein Experiment ist massenhaft schief gelaufen. Aber es passiert halt. Das passiert. Ja, und dann auf der Hackover wurde ich dann gefragt, sag mal, wie sieht das aus? MRM-CD? Und ich habe da gestanden, so, hä?
Genau.
Was zum Teufel, wovon redet ihr? Wo habe ich den gelassen? Hier lacken Poster rum. Mein Poster ist weg.
Ich habe hier noch den ganzen Tag kein Poster gesehen.
Ganz kurz gucken, ob ich hier zufällig so ein gefaltetes Poster aus so durchsichtigem Papier irgendwo habe.
Nee.
Das lag ja eigentlich rum. Ach, verflucht. Mist, keine Ahnung, wo es ist. Das Ding wandert auch tatsächlich die ganze Zeit, das ist das Werbeplakat von der MRMCD. Eines der Plakate von der MRMCD. Frag mich bitte nicht, was es ausgesprochen bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Es ist allerdings auch wieder ein Chaos-Event und ich habe bereits ein Ticket, weil ich halt dauernd gefragt wurde, so, ey, da bist du ja auch, da bist du ja auch, da bist du auch. Und ich halt irgendwann gesagt habe, so, nee, eigentlich habe ich nicht vor, ich will da eigentlich nicht, also eigentlich will ich nicht, hey, es gibt jetzt Tickets für den MLCD. Ja, das ist schön, aber eigentlich will ich, fuck, ich habe ein Ticket. Wie das halt immer so läuft. Aber ich habe auf der Hackover habe ich angefangen, einen Talk zu schreiben. Ich habe nur den Namen wieder vergessen, wie immer. Achso, Akku von der Maus ist fast leer. Okay, ich habe gerade schon Schreck gekriegt. Ich gucke ganz kurz nach. Man mag es mir nachsehen, da ich das nicht auswendig weiß.
Also ich bin gerade hier auf den Seiten vom MRMCD. Ja. Und auch da steht nicht, was das bedeutet, außer dass es halt in Darmstadt ein Chaos-Event ist.
Genau, das ist in Darmstadt ein Chaos-Event. Das ist quasi der, ich glaube, das war die kleine Schwester vom Kongress oder so. Irgendwas war da. Also das ist jedenfalls auch nicht gerade klein, das Ding.
Ja. Tickets und sold out steht hier.
Ja. Genau, das ist, ich gehe davon aus, es wird ähnlich gelaufen sein wie sonst auch immer. Sehr schnell. So, meine Ideen sind da.
Ach, ist im September, 12. bis 14.09. in Darmstadt. Mhm.
Und zwar habe ich zwei Vorträge in der Vorbereitung gerade. Das eine ist How to tell coworkers that they suck at information security and actually get away with it.
Bist du, was den and actually get away with it Part angeht, schon ausreichend weit gekommen?
Ja.
Okay.
Also meine Kollegen möchten mich noch nicht umbringen.
Ja gut, wenn das...
Ich muss jetzt noch tatsächlich, also es gibt, das Ding gibt es in zwei Versionen. Also entweder es hat geklappt oder es geht schief. Dementsprechend wird dann auch der Titel geändert. Aber ich muss jetzt noch, ich muss ganz kurz gucken, ich glaube vier Wochen warten. Und dann weiß ich, wie er endgültig heißt. Es könnte allerdings sein, dass ich eventuell diesen Talk schon bei der MRMCD eingereicht habe, zumindest schon mal einen Stub angelegt habe dafür und nur noch auf das Ergebnis warte und dann drauf drücke. Und ein zweiter ist kompetentes Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit.
Ja, die Kernkompetenz von
Genau, Konsens. unsere Kernkompetenz war auch noch so eine coole Idee, die ich hatte. Die werde ich aber nicht dort einreichen. Stattdessen werde ich eventuell versuchen, dort einzureichen, Telling Stories per DNS. Was direkt einen Bezug zum heutigen Thema hat. Ich meine, ihr alle habt es schon gelesen, worum es heute gehen wird.
Ja.
Von daher, es ist da so rausgepurzelt aus Versehen, die Idee. Passiert ja mal. Genau, so, das war das. Habe ich jetzt alles genau? Ja, soweit habe ich alles durch.
Ah ja, genau.
Dann bist du jetzt
mit. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die ich auch schon die letzten Tage auf Mastodon mit ein paar Screenshots garniert habe. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass unsere Webseite unter Beschuss war und unter einer Brute Force Attacke litt. Jetzt nicht in dem Maße, wie das vielleicht bei großen Webseiten der Fall ist, aber wir haben den halt so mehrere tausend Login-Versuche pro Tag, teilweise auch über mehrere Tage gehabt. Und das Schöne ist, dass ich ein Plugin installiert habe, wo ich mir halt auch angucken kann, welche Passwörter denn da ausprobiert werden. Dass Internetseiten, gerade die auf einer Standardsoftware basieren, wie bei uns, also WordPress, Brute-Force-Attacken erleiden müssen, ist normal. Da muss man sich einfach drauf einstellen, wenn man eine Webseite hat. Deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, keine leicht rauszufindenden Passwörter zu benutzen. Die Usernamen, die kann man halt rausfinden bei so einer Installation, so dass halt das auch mit den echten Usernamen dann eben ausprobiert werden kann. Und die Passwörter waren halt Kombinationen aus unserem Podcast-Namen, dem Usernamen, irgendwelchen Zahlen, der Jahreszahl, Admin und so weiter. Also man merkte halt, die haben da einen Word-File mit verschiedenen Sachen, die sie dann halt nach und nach ausprobieren. braucht man bei uns nicht zu versuchen. Wir haben halt individuelle Passwörter.
Die wir selber nicht kennen.
Mit den Versuchen, die da laufen, müssen wir uns keine Gedanken machen, dass sich irgendjemand in unser System reinscharwenzeln kann. Aber es ist überhaupt interessant, den Leuten mal so über die Schulter zu gucken und zu schauen, was da abgeht. Die ganzen Angriffe kommen halt auch von den verschiedensten IPs. Sprich, das geht über ein Botnetz oder über Proxy-Netzwerke. Auch deswegen muss man halt aufpassen, dass ein eigener Rechner nicht kompromittiert wird durch irgendwelche Malware, weil man dann zum Beispiel für solche Login-Versuche als Proxy benutzt wird. Ne? Das ist, auch wenn es völlig uninteressant ist, was man selber auf dem Rechner hat, ist man dann halt an kriminellen Machenschaften beteiligt. Und ein weiterer Grund, da sehr vorsichtig zu sein. Ja, ich glaube, wir haben im Schnitt der Zeit, die wir unsere Webseite betreuen, was mittlerweile seit, ich glaube, 9 Jahren ist oder so, haben wir 160 fehlgeschlagene Login-Versuche pro Tag. Das ist natürlich nicht so, dass die regelmäßig kommen, sondern da kommen halt mal ein paar Tausend an und dann ist wieder viele Tage Ruhe und dann kommen wieder ein paar Tausend.
Ja, aber das ist trotzdem ein relativ geringer Schnitt, ne? Also da sind wir noch relativ klein.
Ja, genau. Aber ich vermute, dass die Angreifer einfach eine Liste von Webseiten haben. Auch WordPress ist als Proxy sehr geeignet, weil der ist halt 24/7 online. Und wenn du es schaffst, auf so einer WordPress-Seite irgendwo im Unterverzeichnis einen Proxy zu installieren, dann kannst du den halt für Angriffe nutzen. Und wie gesagt, ich vermute, dass Angreifer das weggecrawlt haben nach WordPress-Instanzen und dann halt regelmäßig da versuchen, irgendwie reinzukommen. Und es scheint ja auch Erfolg zu haben, sonst würden sie es nicht machen. So ungefähr zur gleichen Zeit, einen Tag früher, war auch auf der Webseite meiner Band, die auch mit WordPress aufgesetzt ist, das Gleiche zu beobachten. Und es wundert mich immer wieder, dass das immer noch gemacht wird, weil es anscheinend auch immer noch Erfolg dabei gibt. Ich weiß nicht, wie groß die Erfolgschance ist, aber anscheinend gibt's sie ja. Und wir werden später auch noch ein Beispiel finden, wo es halt auch jemandem gelungen ist, mit solchen Passwörtern irgendwo reinzukommen. Ja, und als ich dann bei Mastodon so das so ein bisschen dokumentiert habe und Screenshots gepostet habe und im Prinzip das, was ich jetzt erzählt habe, da auch hingeschrieben habe, habe ich in der Zwischenzeit eine Nachricht oder eine Erwähnung auf Mastodon gehabt von einem angeblichen Mastodon-Support. Zero Day Urgent, Final Notice for Account Confirmation. Your account has not been verified under our latest guidelines. Immediate action is required to avoid access issues. Please confirm your account via the following link. So, und ich meine, wenn man mal in seinen Spam-Ordner im E-Mail-Postfach guckt, dann sind solche oder ähnliche Sachen halt ständig da drin. Ne? Also man konnte erkennen, dass das definitiv nicht vom Mastodon-Support ist. Aber ich fand es erwähnenswert, dass quasi ich jetzt meine erste Scam-Nachricht auf Mastodon erhalten habe und wollte auch mal hören, wie ist das bei euch? Gerade vielleicht, wenn ihr auch mehr Follower da habt oder ein größeres Profil, wir haben ja nur ein paar hundert Follower auf Mastodon. Ist das schon üblich? Ist das genauso eine Plage wie bei E-Mail? Muss man so langsam einen Spam-Filter einrichten für sein Mastodon-Profil oder für seinen Mastodon-Account? Gibt's das überhaupt? Also wenn das überhand nimmt, wäre das schon sehr ärgerlich, muss ich sagen.
Ich habe solche Nachrichten noch nicht gekriegt.
Naja, wie gesagt, für mich war es auch das erste Mal und ich hoffe, es bleibt auch dabei, denn also ich habe immer ein paar hundert E-Mails in meinem Spam-Ordner, die werden alle 30 Tage gelöscht und da ist halt so, ne, hier, wir konnten ihr Paket nicht zustellen, überweisen sie uns 3 Euro, damit wir es nochmal machen oder irgendwie solche Geschichten. Das ist da halt ständig drin. Und halt auch viel Spam, also hier rezeptfreie Pillen kaufen, ist der Klassiker bei uns im Postfach vom Podcast. Ja. Das ist schon sehr schön, wenn das automatisch rausgefiltert wird. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch eine halbwegs gute Nachricht. Ich habe mich immer wieder gefreut, wie viel Anteilnahme genommen wurde an meiner Arbeitslosigkeit. Als ich beim zweiten Mal erzählt hatte, dass ich immer noch keinen Job hatte, kamen noch mal sehr gut gemeinte Vorschläge, wo man sich bewerben konnte und so weiter. Das kann aufhören. Ich glaube, ich habe einen. Es ist noch nichts unterschrieben, aber ich habe noch nie so verbindliche, mündliche Zusagen bekommen von vielen Seiten, dass das was wird. Wenn alles gut geht, bin ich zum 1.9. wieder versorgt. Das heißt, ich kann mir noch einen Monat Auszeit gönnen, was auch gar nicht verkehrt ist. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, so wenn man im Berufsleben steht, sind ein paar Monate Sabbatical eigentlich auch mal eine sehr schöne Abwechslung, die man sehr genießen kann. Und gerade wenn man weiß, dass man einen Job zu einem bestimmten Datum hat, kann man die Wochen davor umso mehr genießen, weil man sich nicht Gedanken machen muss, wo man denn jetzt irgendwie einen Job herbekommen muss.
Das stimmt.
Es wäre nicht so schwer gewesen, irgendeinen Consultant-Job zu bekommen, aber genau das wollte ich nicht. Weshalb sich das bei mir auch ein bisschen hingezogen hat, zusammen mit einer auch schwierigen wirtschaftlichen Situation momentan. Das merkt man wirklich, ne? Also die Leute überlegen sich dreimal, ob sie jemanden einstellen. Teilweise wird auch einfach nur mal 3 Monate nicht eingestellt. Also meine erste Bewerbung, die ich gemacht habe, noch im April, war bei einer sehr interessanten Firma in Hamburg. Und die aber auch bis November halt jetzt niemanden mehr einstellen. Und gerade auch wenn du benötigte Stellen nicht wieder besetzt, dann sparst du halt mal so Gehalt für ein Vierteljahr oder so. Und das ist in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation durchaus etwas, was man auch mal machen kann, ne? Weshalb momentan alle irgendwie darauf warten, dass halt die Politik ihre Infrastrukturpakete endlich verabschiedet und beschließt und zum Laufen bringt, was auch wieder durchaus Geld in die Wirtschaft da pumpen würde. Und ich merke auch jetzt schon wieder, dass die Anfragen wieder mehr werden von Recruitern, die Leute suchen, die im Bereich IT-Security tätig sind. Naja, also wie gesagt, ich hoffe, dass ich bei der nächsten Folge sagen kann, dass ich auch unterschrieben habe. Klang alles sehr interessant. Die Leute waren sehr sympathisch, mit denen ich da gesprochen habe. Und insofern glaube ich, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann, einen Monat genießen und dann einen neuen Job anfange. 100% remote, wie ich es wollte.
Ich wünsche es dir so sehrmaßen.
Ja, jetzt so langsam würde es mich auch freuen.
Aber ich habe noch eine Frage.
Ja?
Hamburg, ist das das Unternehmen, wo ich dir helfen musste?
Ja.
Okay.
Genau.
Okay.
Also da könnte auch immer noch was kommen, aber dann sind es halt zu spät. Das ist halt dann Pech.
Ich bin jetzt gerade überlegen. Nein. Ich habe mein Safe Space.
Ja, aber das war auch ein relativ kleines Unternehmen. Und also ich habe auch bei dem und einem anderen Unternehmen gute Chancen gehabt, aber habe mich da auch bei dem anderen Unternehmen auch dagegen entschieden, weil es einfach zu klein war. Also wenn du in einem Unternehmen anfängst mit 100% Remote, das 10 Mitarbeiter hat, dann ist dieses Unternehmen zu sehr von dem einen, also vom Erfolg eines jeden Einzelnen abhängig. Und wenn da mal eine Schieflage kommt, dann geht das ganz schnell in den Bach runter. Und das wollte ich auch nicht. Mein jetziges Unternehmen hatte halt 25 Mitarbeiter und da hat man das auch schon gemerkt, dass das halt Schwierigkeiten machen kann. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich bei einem etwas größeren Unternehmen gelandet bin und bin sehr gespannt, was für Aufgaben da auf mich warten. Es wird anscheinend nicht so der typische Consulting-Job, sondern es wird halt auch sehr technische Aspekte haben, was mich sehr freut. Ich bin da, wenn ich das richtig verstanden habe, in der First Line of Defense. Und
Sven wird also Vorträge halten?
Nö, nicht doch, unbedingt.
Lass
nicht
uns Vorträge unbedingt halten, gemeinsam auf Konferenzen.
Ja, ich habe schon gemerkt, dass du Blut geleckt hast, was das angeht.
Nee, das mochte ich schon immer, das ist eine andere Thematik.
Okay.
Das ist aber, also Ich hab Imposter-Syndrom im Endstadium, keine Frage. Wenn man nachguckt, so Imposter-Syndrom im Lexikon, sieht man ein Bild von mir, wie ich gerade irgendwie wieder mal flüchte vor irgendwen, der mir eine Frage fachlicher Natur stellt. Aber eine Sache, die ich halt kann, ist reden. Und wenn ich den Vortrag selber auch noch vorbereitet habe, dann kann ich auch diesen Vortrag vorbringen und ich weiß halt, dass ich das kann. Ja. Ich bin nie der Meinung, dass es gut ist. Ich bin nie zufrieden damit, etc., aber ich weiß zumindest, das ist was, was
ich kann. Ja, gut, das kenne ich. Ich bin auch nie zufrieden mit dem, was ich mache. Aber das ist auch etwas, was einen vorantreibt, es besser zu machen und so weiter. Und dann, im Endeffekt ist es dann gar nicht mal so schlecht.
Ja, und außerdem macht es halt auch tatsächlich Spaß.
Ja.
Ne, es ist, aber wahrscheinlich bei mir jetzt aus anderen Gründen als bei den anderen. Das ist also nicht jetzt irgendwie aus einer Selbstprofilierungsthematik heraus macht es Spaß, sondern einfach, es macht halt Spaß, dann auch die Interaktion zu haben. Das ist, weil ich baue ja nicht umsonst immer ein Easter Egg mit ein, weil ich will Interaktion. Ich will, dass die Leute auch tatsächlich sich zumindest geistig irgendwie mit beteiligen. Was sie diesmal übrigens auch wieder beim Hackover gemacht haben.
Ah ja.
Geiles Easter Egg gewesen. Herr Professor, es tut mir furchtbar übrigens leid, dass ich nicht bemerkt habe, dass sie zu spät kam. Ist manchmal. Aber nichtsdestotrotz würde ich fast sagen, wir gehen trotzdem zu News weiter.
Ja, und du fängst an.
Ach so, ja, oh verdammt, siehst du, ich fange an. Okay, dann fange ich an. 26.07.2025. Es war ein düsterer Nachmittag. Nein, Quatsch. Also, 26.07. kommt die Nachricht her. Mistral, wir kennen sie alle, dieses nette IT-KI-Unternehmen, hat mal nachgerechnet, was denn so eigentlich die CO2-Bilanz ihrer oder Umweltbilanz ihrer KI ist. Und ist darauf gekommen, also etwa 400 Token werden im Durchschnitt so bei einzelnen Anfragen generiert. Dabei sind 1,14 Gramm CO2-Emissionen dabei und es werden ungefähr 45 Milliliter Wasser verbraucht. Klingt jetzt nicht viel. Pro Anfrage.
Ja gut, aber es sind ja viele Anfragen.
Ne? Also pro Anfrage mit 400 Token, das ist jetzt nicht viel. Das Problem ist nur, dass die innerhalb von 18 Monaten leider sowas wie 20,4 Kilotonnen CO2 emittiert haben. Was der jährlichen Produktion übrigens von 4.500 Personenkraftwagen entspricht.
Ja, oder so ein Daumenwert ist ja auch immer, eine Person verbraucht so zwei Tonnen im Jahr, ne? Jetzt mal ohne Urlaubsreisen und vielleicht auch ohne Auto, aber das ist verdammt viel, ja.
Ja, und dann haben wir noch weiter, ne? Weil Wasser wurde auch verbraucht. 281.000 Kubikmeter Wasser wurden verbraucht. Das sind übrigens 112 olympische Schwimmbecken bis zum Rand gefüllt.
Ui, ich dachte, jetzt kommst du mit Badewannen. Aber
nee, Badewannen wären noch mehr.
Ja.
Davon abgesehen, das hätte ich selber ausrechnen müssen und du weißt selber, wie das ist, ne? Podcast und Ausrechnung.
Ja, das hättest du vorher machen.
Problematisch, genau. Fand ich jedenfalls sehr, sehr interessant und es bleibt abzuwarten oder ich gehe nicht davon aus, dass es passieren wird, aber es wäre halt cool, wenn andere Unternehmen, was ich hier, OpenAI oder Microsoft, ja, wobei Microsoft kauft die Scheiße auch bei OpenAI an, oder sonstige Anbieter auch, hat Apple überhaupt eine eigene oder haben die auch wieder, nein, die kaufen glaube ich auch fremd. Wer hat es? Meta? Meta hat auf jeden Fall selbst, Alibaba hat noch eine eigene etc. Ja, okay, ja, die gibt's auch, ja, da war was. Wäre halt cool, irgendwie von denen auch mal die Werte zu sehen, aber ich glaube nicht, dass das kommen wird.
Ja, und es wird halt sehr viel sein, ne? Das ist ja einer der großen Kritikpunkte an AI, dass das so viele Ressourcen frisst.
Ist es
und,
auch.
Gerade vor dem Hintergrund, dass es mittlerweile mehr und mehr benutzt wird, ne? Ich meine, ich habe auch mal ein Bewerbungsanschreiben mit mir von einer AI schreiben lassen. Geht fantastisch. Aber du benutzt es halt für jeden Scheiß. Selbst mein Sohn googelt nicht mehr, der fragt ChatGPT.
Das ist doch furchtbar. Warum? Hast du ihm nicht gesagt gehabt, dass das Ding halluziniert wie sonst was?
Ja, das weiß er auch.
Ah, furchtbar. Ich meine, was bringt es mir denn bitte, ChatGPT nach der Antwort auf eine Frage zu fragen, wenn ich hinterher die Antwort, die kommt, nochmal komplett verifizieren muss?
Also naja, es gibt ja vor allen Dingen auch so relativ leichte Fälle, wo du für dich halt recht schnell siehst, ob das plausibel ist oder nicht, das Ergebnis.
Ja, aber selbst da muss ich es dann verifizieren.
Das sind halt eigentlich unnötige Anfragen, die da laufen. Aber da sieht man halt, wie sehr, ich meine, ich möchte nicht, man könnte ja mal ausrechnen, wie viel Ressourcen die Hausaufgaben deutscher Schüler verbrauchen. Das wäre halt auch ein sehr anschauliches Beispiel dafür. Da wird halt auch sehr viel in der Richtung gemacht.
Zum Beispiel, aber diese ganzen in Anführungszeichen KI-Systeme sind halt einfach, die sind noch nicht in einem Status, wo ich persönlich sage, so, die sind nutzbar. Das ist, du kannst sie für Billo-Sachen kannst du sie verwenden, aber alles, wo es irgendwie komplexer wird, vergiss es lieber.
Ja, aber dann für Billo-Sachen solche Ressourcen zu verschwenden, ist halt
das Ärgerliche. Genau, ist halt auch wieder total scheiße. Deswegen sollte man es einfach lassen. So, und wenn es komplexer wird, können die Dinger halt gar nichts, weil es sind nichts weiter als Statistikmaschinen. Die können nur Statistik, mehr nicht.
Mhm.
Das ist halt dumm. So, 25.07.2025. Ein sonniger Tag. Ist nämlich noch gar nicht so lange her, deswegen weiß ich das noch. Da war der große Sys-Admin-Day. Und die Redaktion von Golem hatte mal gefragt gehabt, ob die Leute nicht mal ihre coolen Geschichten oder lustige Geschichten, besser gesagt, und Anekdoten irgendwie mal zur Best geben wollen. Haben sie getan, Artikel ist verlinkt. Liest ihn euch durch, das sind mehrere Seiten bei denen auf der Webseite gewesen. Ich habe bei einigen tatsächlich geschmunzelt. Leider sind so Klassiker, weil sie einfach auch nicht mehr auftauchen heutzutage, nicht mehr vorhanden. Sowas wie, ja, ich habe ein Problem am Rechner. Was steht denn auf dem Monitor? Ja, mein Kaffee. Es geht heutzutage halt nicht mehr. Aber das ist übrigens ein dämlicher Support-Dialog, den habe ich live miterleben dürfen. Den Original, der immer zitiert wird, ist übrigens der Microsoft-Support gewesen. Da war ich logischerweise nicht dabei.
Mhm.
Aber im privaten Umfeld habe ich tatsächlich die Frage gerichtet und habe dann gefragt, ja, was steht denn auf dem Monitor? Und dann kam als Antwort, ja, mein Tee. Ja, danke.
Schließen Sie mal alle Fenster.
Genau, schließen Sie mal alle Fenster. Ja, habe ich jetzt nicht mehr. Danke. Aber es hilft mir ja nicht. Das löst mein Problem nicht. Genau. Lest ihn euch durch. Ich habe ein paar Mal geschmunzelt. Und schön ist übrigens die Anekdote mit der grünen Anwendung, die nicht mehr funktionierte.
Ja, weißt du, musst du ja jetzt
weißt welche gemeint ist?
Nein.
Die grüne Anwendung. Also hat sich jemand beschwert, Hilfe gesucht, weil die grüne Anwendung war weg.
Ja, was ist das?
Excel. Oh. Die Person benutzte das Ding nur seit über 20 Jahren, aber grüne Anwendung, kannte den Namen nicht.
Nee, aber ich glaube, ab jetzt werde ich ihn benutzen.
Den grünen Namen.
Ja, schön.
Der grüne Name ist super. Genau, dann habe ich noch vom 27.07. Star Trek. Ich bin da großer Star Trek-Fan und ich konnte nicht dann vorbeigehen, als ich bei T3N durchgescrollt habe und dann so die zwei Wörter Star Trek gelesen habe, weil Star Trek wird jetzt Wissenschaft. Forscher haben mal nachgerechnet, was denn eigentlich passieren müsste, wenn so eine Warpblase kollabiert. Und jetzt wird es ein bisschen sehr bescheuert. Das ganze Ding ist eigentlich total bescheuert, aber sie haben halt die Überlegung gemacht gehabt, okay, alle überlegen sich immer, ist es überhaupt möglich, schneller als Licht zu reisen? Und Albert Einstein mit seiner speziellen Relativitätstheorie und seiner allgemeinen Relativitätstheorie bereits gesagt hat, ja, theoretisch schon, aber man bräuchte halt eine riesengroße Masse vor dem Raumschiff, man bräuchte eine sehr, sehr große negative Masse hinterm Raumschiff, dann könnte das Ganze funktionieren. Steht auch tatsächlich im Paper mit drin und in dem Artikel. Aber was wir jetzt gemacht haben, ist nicht zu gucken, so ist es überhaupt machbar für uns als Menschen, weil die Antwort ist einfach nein, sondern was wäre denn das Produkt davon, was wir eventuell mitkriegen würden, wenn es geschehen würde, also wenn irgendwo hier ne, jemand mit Warpgeschwindigkeit durch die Gegend düst, also sprich schneller als Licht. Gravitationswellen. Sie sind tatsächlich durchgerechnet und es würden Gravitationswellen rauskommen. Allerdings noch in einem Bereich, den wir aktuell noch nicht detektieren können. Okay. Ich glaube, das sind 380 Kilohertz und in dem Bereich können wir aktuell noch keine Gravitationswellen detektieren. Aber wir haben bereits Detektoren für Gravitationswellen und wie wir alle wissen, Wissenschaft, wann gibt es da immer große Sprünge? Richtig, wenn die Messmethoden sich verbessern oder neue Messmethoden hinzukommen und so auch bei Gravitationswellen. Da gab es ja auch einen riesengroßen Sprung in der Forschung, als der Gravitationswellendetektor zum ersten Mal richtig angeschlagen hat. Und so wird das wahrscheinlich auch weitergehen und ich hoffe, irgendwann unsere eigenen im Idealfall Gravitationswellen, die wir selbst erzeugt haben, letztendlich detektieren zu können und nicht irgendwie aus Versehen welche von Fremden, weil da habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss bei. Aber das ist eine andere Thematik.
Ja, ich wollte gerade sagen, hier in deiner Überschrift steht, warum Forscher eine Warp-Signatur simulieren. Und ich hatte schon Angst, dass hier bald die Klingonen, nein, das waren die nicht die Klingonen, sondern hier Live Long and Prosper.
Das sind die Vulkanier.
Die Vulkanier, genau, dass die Vulkanier ja irgendwann vor der Tür stehen.
Nee, das dauert noch.
Weil sie eine Warp-Signatur bei uns gesehen haben, wenn auch nur eine simulierte.
Der Cochrane-Flug war erst 2063.
Das Wenn ich mir viel Mühe gebe, also dann bin ich 97, aber dann mache ich eine Party.
Ich auch. Ernsthaft, Urschein, ich hab tatsächlich schon überlegt gehabt, ob ich eventuell tatsächlich zum Jahrestag des Cockpitflugs einfach eine Party mache.
Ja, du hast bessere Chancen, das zu erleben.
Lass uns das machen.
okay. Schreib mal in den Kalender.
Genau,
liebe Hörerinnen und Hörer,
ihr seid herzlich eingeladen dazu, wir werden eine dicke, fette Party machen.
Ihr könnt eure Rollatoren alle vorm Gebäude abstellen.
Eure E-Rollatoren nicht dafür bitten. So. Das ich stelle mir das gerade vor. Ey, also irgendeiner kommt doch mit Sicherheit an mit so einem E-Rollator, weißt du, mit Gashahn und locker 50 km/h. Da wird die doch drauf. Oh Mann, ey. So, 28.07.2025. Trotz Google-Update solltet ihr ein Pixel 6a verwenden und das aufladen, lasst es nicht alleine. Hintergrund, die Dinger können immer noch in Flammen aufgehen. Das ist der Artikel ganz, ganz kurz gefasst. Google hat immer noch keine Ahnung, wie zum Teufel sie das Problem endgültig lösen. Sie waren der Meinung, das mit dem Software-Update gelöst zu haben. Ja, scheinbar nicht. Ein Besitzer eines Pixel 6a ist das Ding doch wieder in Flammen aufgegangen. Zum Glück war er gerade daneben und hat das Ding, also er hat, ich glaube, auf dem Bett liegen gehabt oder auf dem Sofa liegen gehabt.
Oha.
Zum Laden und dabei ist das Ding in Flammen aufgegangen. Er hat es dann runtergeschmissen, ausgetreten und gelöscht. Aber das ist halt unschön. Unschön.
Ja, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Die eine ist, es gibt mittlerweile so viele Geräte, die man hat, die Akkus beinhalten, die man, also die ich zumindest unbeaufsichtigt lade. Auf meinem Nachttisch liegt momentan gerade ein Kopfhörer, der geladen wird, obwohl der relativ weit weg ist, obwohl ich ziemlich weit weg davon bin. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken mehr darum, weil halt in vielen Jahren noch nie irgendwie was mit dem Akku ein Problem aufgetreten ist. Aber
bei dem Gerät?
Was?
Bei diesem Gerät?
Bei allen Geräten, die ich habe. Naja, das ist, man macht sich da halt keine Gedanken mehr drum, ne? Also ich bin da sehr vorsichtig. Und ich habe mich irgendwann mal schlau gemacht bei der Feuerwehr, bei so einer Veranstaltung bei uns im Dorf. Meine Eltern hatten immer einen Feuerlöscher im Keller und in der Garage und ich habe mir auch überlegt, so, ich habe halt auch selber ein Haus, wäre eigentlich keine dumme Idee, mal einen Feuerlöscher zu kaufen. Und aber was nimmst du dann? Nimmst du irgendwie einen mit Pulver oder nimmst du einen mit Schaum oder nimmst du irgendwas anderes? Und hab dann halt bei der Feuerwehr nachgefragt. Die hatten auch so eine Vorführung mit Feuerlöschern und so weiter. Da kannst du ja deine alten Feuerlöscher spenden und dann können die dafür benutzen. Und der Ratschlag, der von der Feuerwehr kam, war, kauft euch eine Feuerlöschdecke. Und weil, was du damit auskriegst, kannst du noch gut ausmachen. Aber wenn du anfängst, dann mit dem Feuerlöscher, vielleicht sogar mit dem falschen Feuerlöscher, irgendein Feuer auszumachen, dann ruf lieber gleich 112 an und sieh zu, dass du das Gebäude verlässt. Und seitdem haben wir halt zentral im Haus eine Feuerlöschdecke. Die sind auch so gestaltet, dass man die halt mit einem Griff rausziehen kann und dann gleich ausgebreitet benutzen kann und so weiter. Die meinten auch so, die meisten Brände, die auftreten, sind halt in der Küche. Mhm. So Wasser und Fett. Mhm. Und da gibt's schöne Videos bei YouTube, wo man sich sowas angucken kann. Das geht richtig dolle ab, wenn man das falsch macht. Und ja, vor dem Hintergrund, wenn ihr das noch nicht habt, so eine Feuerlöschdecke kostet, glaube ich, unter 20 Euro. Die kannst du irgendwo hinhängen. Also wenn du sie hinhängst, dann kannst du sie noch einfacher unten einfach rausziehen aus der Hülle, die sie da hat. Ich hab's noch nicht probiert, weil ich weiß nicht, ob ich sie jemals wieder reinkriege, wenn ich sie
einmal benutzt nicht.
Habe. Wahrscheinlich nicht, genau. Aber das ist eine Sache, die kostet nicht viel, die muss nicht gewartet werden. Beim Feuerlöscher muss ja auch irgendwie alle 1, 2, 3 Jahre, ich weiß nicht, wie oft das ist, jemanden kommen lassen, der die wartet. Oder du musst sie halt austauschen gegen einen frischen. Und also diese Feuerlöschdecke ist so das Minimum, was man halt haben sollte. Und damit kann man wahrscheinlich auch schnell ein brennendes Telefon ersticken, wenn das da irgendwo Feuer gefangen hat. Und das wäre, glaube ich, eine sinnvolle Anschaffung.
Ehrlich? Ich habe doch kein Push-to-Talk. Du hast ja noch ein anderes Problem, weil wenn mein Tower jetzt in Flammen aufgehen würde, Das Letzte, was ich hier machen will, ist einen Pulverlöscher dran draufwerfen, weil da ist das ganze Ding hinüber. Gehen wir zuvor, was ich meine.
Was meinst du, wie lange du hier putzt, bis du das ganze Pulver auch wieder aus dem Raum raus hast?
Genau das.
Aber gut, wenn es dafür nicht abbrennt, wäre es ja noch in Ordnung.
So, Schaumlöscher kannst du vergessen. Dann machst du nur schlimmer. Davon abgesehen technische Artikel da drin, ne? Schon blöd, auch drumrum. Voll doof. Also das Einzige, was ich nehmen könnte, wären CO2-Löscher. Was auch mit Darwin zusammenhängt, ich habe ja wirklich verdammt viel technische Artikel immer noch rumliegen. In so ziemlich jedem Raum. Also CO2-Löscher. Das Problem nur mit einem CO2-Löscher ist, so die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du umkippst, wenn du fertig bist mit Löschen.
Ja, aber immerhin bist du ja nicht verbrannt.
Ja, aber dafür liegst du auch am Boden und hast viel zu viel CO2 im Körper.
Ja. Ja, also sollten Feuerwehrleute unseren Hörern sein und ihr habt da andere Gedanken zu, schreibt die gerne in die Kommentare oder schreibt da was zu Mastodon. Ich fände es schön, wenn andere da einsteigen können und das nicht nur per Mail an uns direkt geht. Aber die Empfehlung, die ich von der Feuerwehr bekommen hatte, war halt die Feuerlöschdecke. Und das ist auf jeden Fall, auch wenn man einen Feuerlöscher irgendwo hat, eine sinnvolle Sache, denke ich mal, um ein kleines Feuer. Also ich habe es einmal erlebt, dass Osterdekoration auf einem Esstisch Feuer gefangen hatte. Wir haben das noch rechtzeitig gelöscht bekommen. Seitdem hatte unser Esstisch dann so einen 30 cm großen Brandfleck in der Mitte und wir mussten immer eine Tischdecke darüber machen. Ich hasse Tischdecken. Aber ja, das ging auch noch ohne Löschdecke, aber es war knapp. Also wir sind gerade noch rechtzeitig wieder reingekommen, um den brennenden Tisch zu bemerken.
Glück gehabt.
Ja, kannst du sagen. Ich habe auch auf einer Party mal jemanden kennengelernt, dessen Haus abgebrannt ist und die hat so sehr eindrücklich geschildert, wie das ist, wenn du plötzlich mit gar nichts dastehst. Mhm. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Wäre eine gute Idee, ja.
Ja gut, dann mache ich mal mit meinen News
genau,
weiter.
Genau, machen wir weiter.
Die erste ist vom 13.06.25 und da geht es um die fristlose Kündigung eines leitenden Angestellten wegen der Weiterleitung geschäftlicher E-Mails. Und hier hat das OLG München einen Richterspruch sprechen müssen, weil der gekündigte Angestellte dagegen geklagt hat und er hat verloren. Was ist passiert? Ein leitender Angestellter einer Firma hat zwischen März und Juni 2021 9 E-Mails von seinem dienstlichen Account verschickt, wobei er jeweils seine private E-Mail-Adresse in CC setzte.
Seine eigene.
Also er hat quasi E-Mails verschickt und sich diese Mail selber nochmal im CC, auch nicht im BCC, sondern im CC, also für die, die es nicht kennen, BCC heißt Blind Carbon Copy. Das heißt, die Mail wird auch an die Adresse geschickt, ohne dass die anderen Empfänger diese E-Mail-Adresse sehen. Bei CC geht der ganze Verteiler an alle. Also sprich, da sieht man halt die E-Mail-Adressen aller Empfänger dieser E-Mail. So, und diese E-Mails betrafen beispielsweise eine Bankanfrage zur Aufklärung von Geldwäsche, Provisionsansprüche von Mitarbeitern, Gehaltsabrechnung einer früheren Führungskraft und so. Also durchaus nicht unkritische Informationen, die er halt quasi zusätzlich noch an seine private E-Mail-Adresse ausgeleitet hat. Und das wurde halt bemerkt. Und daraufhin wurde der Vertrag dieser Führungskraft mit sofortiger Wirkung beendet. Dagegen hat er geklagt und im Endeffekt nicht gewonnen.
Zu Recht.
Es gibt da zwei Punkte, die betrachtet wurden. Einmal Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht. Mhm. Da hat aber das Gericht so geurteilt, dass sie gesagt haben, das sei nicht passiert, weil es ging ja nur an seine private E-Mail-Adresse.
Ja, okay, ja, wenn ich nicht nachweisen kann, dass weitergeleitet, ja.
Genau. Und aber er hat halt in seiner privaten E-Mail-Adresse personenbezogene Daten verarbeitet, ohne dass die Empfänger darüber dem zugestimmt hätten
genau,
oder ja, dass er einen triftigen Grund dafür gehabt hätte. Und deswegen hat quasi durch sein Verhalten seine Firma einen Datenschutzverstoß begangen Und deswegen war die Kündigung rechtens. Das wurde halt als Kündigungsgrund anerkannt.
Ja, das ist auch schon tatsächlich ein bisschen fahrlässig, dann das Verhalten.
Ja, das ist durchaus ein Vorgehen, das mir nicht fremd ist. Also je nachdem, wie weit man in meiner beruflichen Laufbahn zurückgeht. Also was weiß ich, als ich meine eigene Firma hatte, da war irgendwie meine dienstliche und meine private E-Mail-Adresse quasi das Gleiche. Und da hat man sich noch deutlich weniger Gedanken darüber gemacht. Oder zu den ersten Zeiten, wo man vielleicht im Homeoffice mal gearbeitet hat, hat man sich halt Dokumente nach Hause geschickt, um daran weiterzuarbeiten. Da war es noch nicht alles so geklärt mit irgendwie Firmenlaptop zu Hause oder VPN-Zugang in die Firma oder Citrix-Zugang zum Kunden, was weiß ich. Da hat man sich dann gesagt, okay, ich muss die und die und die Dokumente lesen oder bearbeiten. Also schicke ich mir die mal nach Hause und mache einen Tag zu Hause
Arbeit. Das verschlüsselte ZIP-Archiv, sage ich nur.
Ja, ja. Und das sind halt so Sachen, das ist immer noch bei den Leuten so ein bisschen drin. Ach, das ist ja nicht so schlimm, ich schicke es ja nur an mich. Nee, Leute, passt auf. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht sogar das Unternehmen diesen Mitarbeiter, oder sagen wir mal so, im Normalfall passiert da nicht so viel. Vielleicht jetzt seit der Einführung der DSGVO schon mehr, weil das ist halt ein Datenschutzverstoß, den die Firma dann begeht und melden muss, wenn sie davon Kenntnis erlangt. Aber gerade wenn man vielleicht auch in einer Situation ist, wo man einen schlechten Stand in der Firma hat und die Firma gerade bei einer leitenden Führungsperson, die meinetwegen noch einen Vertrag über 2 Jahre hat, aber eigentlich möchte man ihn loswerden, dann ist das halt ein super Anlass, um eine fristlose Kündigung halt zu bekommen. Yep. Bei Führungskräften, also ich kenne jemanden, der hat, glaube ich, 1 Jahr lang war der freigestellt, weil ihm gekündigt wurde. Aber er halt einen Vertrag hatte, aus dem sein Arbeitgeber nicht rauskam, so dass er dann halt noch 1 Jahr lang sein Gehalt fortgezahlt bekommen hat. Und ich meine, ich war ja jetzt auch freigestellt für 3 Monate. Dann ist so ein Vorgehen halt auch der Punkt, wo es dann halt passiert, dass solche Kündigungen dann eben auch passieren können. Jetzt hat mich das interessiert, was sind schon andere solche Fälle bekannt geworden, wo irgendwie wegen Datenschutzverstößen mit E-Mail wirklich Strafen verhängt worden sind. Und mir war nämlich auch so. Es gibt aber, so wie ich das bisher gefunden habe, mehr habe ich wirklich nicht gefunden, nur einen Fall aus 2019.
Welches Land?
Deutschland.
Okay, also du hast auf Deutschland beschränkt geguckt.
Ja, ja.
Okay, alles klar. Okay, das erklärt, warum es nur einer ist. Ja.
Okay, da ging es nämlich darum, das war eine Privatperson und die hat auch etwas gemacht, was früher gang und gäbe war und so langsam, weißt du schon, worum es geht?
Alle in CC.
Genau, die hat Mails an einen Verteiler geschickt und alle in CC. Außerdem hat sie anscheinend noch ziemlich über eine Person in diesen Mails gelästert. Das ging an jeweils über 100 Empfänger und für jeden der Empfänger waren alle anderen E-Mail-Adressen sichtbar und so weiter. Und diese Privatperson hat 2600 Euro Bußgeld bezahlen müssen für dieses Vorgehen. Ich kenne das noch aus meiner politischen Tätigkeit. Da wurden Newsletter meinetwegen innerhalb des Ortsvereins oder sowas halt genauso per CC rausgehauen. Ja. Da mussten sich die Leute auch erstmal dran gewöhnen und viele kennen auch jetzt noch nicht dieses BCC-Feature. Also wenn man eine Mail an viele Leute verschickt, dann schreibt man die Empfänger ins BCC. Man schreibt sich am besten in das An-Feld, weil je nach Mailer kann es auch sein, dass es gar nicht rausgeht, wenn in An nichts steht. Und so kriegen dann die Empfänger nicht mit, an wen das halt noch alles gegangen ist. Interessant wäre es zum Beispiel bei so Sachen wie WhatsApp heutzutage, wo ja auch die Telefonnummern dann immer drin sind. Ne? Wenn du irgendwie ganz viele Leute in eine Gruppe einlädst, verrätst du ja implizit auch die Telefonnummern dieser ganzen Leute an den ganzen Schwung Leute, die in dieser Gruppe sind. Also wie das bewertet wird, weiß ich nicht. Aber tatsächlich, wie gesagt, in Deutschland waren das die einzigen beiden Fälle, die ich gefunden habe, wo halt wegen Mailvergehen DSGVO Bußgelder oder rechtliche Folgen dazu gekommen sind. Hast du noch ein internationales Beispiel?
Nicht zur Hand, wollte ich aber für die nächste Folge tatsächlich mich mit der Thematik mal wieder beschäftigen.
Okay.
Jetzt nicht explizit E-Mails und BCC-Probleme oder CC-Probleme, sondern die DSGVO-Verstöße der letzten 2 Jahre mal angucken, die so geahndet wurden
auf
die Höhen.
Ja. Nee, also das ist halt beides früher relativ normales Verhalten gewesen, dass das bei Leuten, die da nicht so sensibel sind, vielleicht auch immer noch so ist. Vielleicht schickt auch von unseren Hörern noch jemand so zum Bearbeiten sich Sachen nach Hause. Ich meine, das wäre dann halt, wenn es nur darum geht, dass ich ein Dokument mir nach Hause schicke, wäre mehr so die Sache, dass vielleicht Kundendaten nicht die Unternehmensinfrastruktur verlassen dürfen, also ein NDA-Verstoß ist oder sowas. Aber man sollte auch bei E-Mail, gerade weil es so ein altes und unsicheres Medium ist, darauf achten, was man damit macht.
Es sind halt Postkarten,
ja,
die man verschickt.
Ja. So, dann habe ich noch was vom 13.06. Ah ja, wir hatten Anfang Juni die letzte und jetzt Ende Juli, genau. Ich war in der Zwischenzeit im Urlaub, deswegen ist das auch jetzt so spät gekommen, diese Folge. Aber immerhin haben wir keine Sommerpause bisher gemacht.
Ja, kommt noch.
So, also 13.06. Deutsche Unternehmen gegen Ransomware Acronis. Achso, der Acronis Cyber Threats Report wurde jetzt rausgegeben. Und der hat ein interessantes Ergebnis gebracht, nämlich dass die Ransomware im Laufe des Jahres 24 deutlich zurückgegangen ist. Ransomware-Attacken. Also im Januar 24 im Vergleich zum Dezember 23 ein Rückgang um 80%, was schon verdammt viel ist. Und dieser Trend hielt sich auch über das ganze Jahr. Und Acronis vermutet hinter dieser Veränderung, dass halt die Firmen mittlerweile mehr Gegenmaßnahmen gegen diese Art der Bedrohung entwickelt haben, dass die alle halt mit einem Backup ausgestattet sind, sodass sie die Daten zumindest wiederherstellen können, dass auch die Sicherheitsmaßnahmen ein bisschen hochgefahren sind, sodass es auch nicht mehr so einfach ist, in die Firmen reinzukommen. Und sie merken halt, dass die Cyberkriminellen zunehmend auf versteckte Infektionswege, Infostealer und dateilose Angriffe setzen. Und gerade Infostealer habe ich in Folge 107 mal zu berichtet, dass ich finde, dass es eine unterschätzte Gefahr ist, weil man sie eben nicht merkt.
Die
sneaken sich auf deinen Rechner, ziehen alle Informationen ab und diese Credentials werden halt anderweitig wieder benutzt, um dann damit Schindluder zu treiben. Insofern wäre es halt wichtig, Ransomware ist immer so das Standardbeispiel, wenn es um IT-Sicherheit geht, aber vielleicht denkt man da mal ein bisschen um, dass es auch noch andere Bedrohungen gibt, die halt zunehmend dabei sind. So, und dann dazu passend habe ich einen Bericht vom 22.07., dass die britische Regierung plant, dem öffentlichen Sektor und Organisationen kritischer Infrastrukturen die Zahlung von Lösegeld nach Ransomware-Angriffen zu verbieten. Das ist natürlich auch eine Maßnahme, die versucht, den Ransomware-Gangs den Geldhahn abzudrehen. Und solange es nur Einzelne sind, die nicht bezahlen, oder auch wenn es 50% sind, die nicht bezahlen, haben sie immer noch bei jedem, den sie infizieren können, entweder dient er als abschreckendes Beispiel, weil die Daten nicht mehr zugänglich sind und auch veröffentlicht werden, oder aber sie nehmen halt Geld ein. Wenn das Schule macht, dass das wirklich verboten wird, diese Lösegeldzahlungen zu bedienen, könnte das wirklich das Geschäftsmodell dieser Ransomware-Gangs gefährden. Und diese Einrichtungen, an die sich die Gesetzesvorlage richtet, sind halt Gemeinderäte, Schulen, öffentlich und der öffentlich finanzierte National Health Service. Ne? Und gerade im Bereich Health Service sind ja auch öfter mal Opfer zu finden. Außerdem plant die Regierung gesetzlich festzulegen, dass Unternehmen, die natürlich da nicht runterfallen, die Regierung benachrichtigen müssen, wenn sie beabsichtigen, ein Lösegeld zu zahlen, um auch sicherzustellen, dass solche Zahlungen nicht gegen Sanktionsgesetze verstoßen, weil halt viele dieser Gangs auch in Russland ansässig sind.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn du als Unternehmen Gefahr läufst, dich strafbar zu machen, weil du das zahlst oder weil du nicht mitteilst, dass du das zahlst. Ich finde, die Attributierung ist ja immer so eine schwierige Sache, wobei man mittlerweile, glaube ich, relativ sicher sagen kann bei einigen Ransomware-Gangs, wo die wirklich herkommen. Aber natürlich verstößt man gegen Wirtschaftssanktionen, die gegen Russland verhängt sind,
yep,
wenn man Lösegeld an russische Cyberkriminelle überweist. Das im ersten Moment denkt man da gar nicht so sehr dran. Aber ja, ist so. Und dann kann das unter Umständen noch deutlich mehr finanzielle Einbußen zur Folge haben.
Oh, es kann richtig teuer werden.
Genau. Und wenn dann eine Offenlegungspflicht der Lösegeldzahlung ist und dagegen verstoßen wird, wird es halt nochmal deutlich teurer. Ne? Dann kannst du im Prinzip dreimal bestraft werden. Einmal durch die Lösegeldzahlung, einmal dadurch, dass du es nicht gemeldet hast und einmal, weil du Sanktionen umgangen
Yay.
Hast. Also es ist eine interessante Gesetzesinitiative. Ich bin ja immer sehr vorsichtig, wenn es um Gesetze geht, die aus UK kommen. Aber da bin ich sehr gespannt darauf, wie sich das weiterentwickelt. Und ob das vielleicht auch Schule macht und auch in anderen Ländern zum Standard wird.
Also ich kann nur von einem Unternehmen reden, bei dem ich gerade angestellt bin. Und da ist die gültige Aussage durch den Vorstand an Ransomware, Hersteller und Nutzer solcher Software wird nichts bezahlt. Punkt. Also sprich, für uns ist kein Geld zu holen.
Ja.
Das ist auch große Worte. Es ist auch noch nicht vorgekommen.
Ja, ja, genau.
Wir werden es sehen.
Und wenn zum Beispiel Kundendaten betroffen sind und du quasi durch die Offenlegung des Ransomware-Angriffs befürchten musst, deine Kunden zu verlieren und vielleicht sogar, dass der Schaden dadurch größer wird, dann bist du vielleicht eher geneigt, nochmal ein Auge zuzukneifen und die 500.000 halt zu überweisen, die sie haben wollen.
Also ganz ehrlich, ich persönlich habe, glaube ich, mehr Angst da oder hätte mehr Angst davor, dass irgendwie die internen Chats von uns irgendwo veröffentlicht werden. Das wäre, glaube ich, gravierender.
Ja.
Weil wir haben halt alle miteinander ein relativ gutes und freundschaftliches Verhältnis. Und dementsprechend ist unsere Kommunikation auch durchaus offener als sonst in normalen Firmen.
Mhm.
Und ich glaube, ich sollte jetzt aufhören zu reden.
Ja, ist gut, ich mache mal weiter. Einen habe ich noch.
Oh ja, bitte.
Und zwar vom 11.07.25.
Ja, auf den freue ich mich jetzt schon, weil...
Der ist auch doppelt schön. Cybersicherheitsforscher entdeckten eine Schwachstelle der Chatbot-Bewerbungsplattform von McDonald's, die Chats von mehr als 64 Millionen Bewerbungen in den gesamten Vereinigten Staaten offenlegte. Und der erste Fun-Fact dieser Nachricht ist, dass die Bewerbungsplattform von McDonald's McHire heißt. Also Hire wie ne, anstellen.
Ja, die machen ja alles
also mit McDonald's hat tatsächlich eine Plattform namens McHire, über die du dich bewerben musst.
Haben die auch eine Plattform namens McFire, über die sie deine Kündigung ausstellen? Oder?
Das kann man ja nochmal nachgucken. Das fände ich auch sehr interessant.
Oder haben die auch MacPay? So für die Zahlungen an die Mitarbeiter? Oder MacWage könnte man auch nennen. Eventuell gibt es auch MacPinkslip. Vielleicht gibt es den auch. Das ist das Kündigungsschreiben selber.
Ach so, okay. Ja, zwei Sicherheitsforscher haben rausgefunden, dass das Admin-Panel des Chatbots ein Test-Franchise nutzt, also eine Testinstanz, das leider durch bekannte und schwache Anmeldeinformationen geschützt ist.
Username, ich habe es leider schon gesehen, das würde ich jetzt raten.
Username 123456, Passwort 123456.
beim nächsten Mal, wenn du übrigens so etwas hast, gleich sagen, das darfst du nicht lesen, dann lese ich es auch nicht. Weil
ja, ach meine Güte.
Das wäre jetzt witziger gewesen.
Ja, ja. Und man konnte zusätzlich durch das Erhöhen und Verringern eines URL-Parameters die vollständigen Chatprotokolle, Sitzungstokens und persönlichen Daten echter Bewerber offenlegen.
Ernsthaft? Namenlücke?
Ja, ja, mal wieder eine Enumeration-Lücke. wie so oft, gepaart mit diesen Anmeldedaten 123456 und 123456. Also hast dich da quasi angemeldet, hast deine eigenen Informationen eingesehen, hast dann das Token verändert, hochgezählt, runtergezählt und dann halt andere gesehen. Die Informationen, die da drin gespeichert waren, waren halt Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Wohnadressen, Verfügbarkeiten. Und was ich auch heftig fand, war, dass du im Rahmen des Bewerbungsprozesses einen Persönlichkeitstest absolvieren musst.
Ach du Scheiße.
Ja, also wenn du Burgerbrater werden willst, dann muss vorher deine Persönlichkeit getestet werden. Oder aber die machen ein Persönlichkeitstest und danach kommt raus, ob du irgendwie für eine Führungsrolle in Frage kommst oder doch lieber Burger braten musst. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Gut, ich meine, McDonald's ist halt ein weltumspannendes Unternehmen und dass das da nicht so läuft wie in kleinen Startups, ist irgendwo schon klar. Aber naja, wahrscheinlich ging es dann auch eher um Jobs in der Zentrale, wenn es die gibt.
Wollen wir spaßeshalber uns da mal versuchen zu bewerben?
Ich weiß nicht, ob es McKaya auch in Deutschland gibt.
Können wir mal nachgucken.
Nee, aber ich habe keinen Bock mehr auf Bewerbung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das, nee, reicht mir jetzt. Das ist ja nicht Bewerbung, das ist ja Forschung. Das ist ja Forschung.
Ja. Nee, und dann kommt raus, dass ich nur zu Burgerbrater tauge, das will ich nicht.
Und das wäre auch wiederum interessant.
Ich finde das ja schon spannend genug, dass mir so Jobplattformen öfter mal vorschlagen, so, ich habe einen neuen Job für dich hier, wie wär's mit einer Ausbildung zum Kassierer bei Penny?
Geil.
Und dann guckst du auf diese E-Mail und denkst dir so, welcher Algorithmus ist bei dir denn jetzt wieder schiefgelaufen?
Du, das geht noch, ich soll Rechtsanwalt werden oder sein.
Okay.
Ich soll mich doch bitte bei Rechtsanwaltskanzleien bewerben. Regelmäßig, also die E-Mails kriege ich wahrscheinlich immer noch, nur der Filter schlägt mittlerweile direkt zu.
Wahrscheinlich durch deine Datenschutzvergangenheit, ne?
Ich tippe jetzt mal darauf, dass daher kommt, aber das ist auch so total absurd.
Ja, ich meine, also ich kann mir vorstellen, dass Rechtsanwaltskanzleien Datenschützer halt einstellen, um sie halt als Consultants, als externe Datenschutzbeauftragte zu
machen. Sorry, aber es sind Anwälte, die können diese dämlichen Rechtstexte viel besser interpretieren als ich.
Ja, aber die brauchen halt auch das Fußvolk. Das wärst du dann. Dann hast du eine Kanzlei im Rücken, die dir bei schwierigen Fragen halt Antworten geben kann. Wobei immer, wenn ich schwierige Fragen an einen Juristen gestellt habe, kam nur, das kommt drauf an raus. Also genau. Ich habe dann auch nie eine vernünftige Antwort bekommen, die mir gesagt hat, wie jetzt die Rechtslage ist. Weil das wissen die selber nicht. Die wissen halt, welche Gesetze da zur Anwendung gebracht werden können und was die eine oder die andere Option ist und vielleicht bestenfalls noch, wie deine Chancen so ungefähr stehen. Aber genauer geht da auch nichts. Also das scheint eine extrem unscharfe Geschichte zu sein, die Juristerei.
Ja, nie, ja, doch, nie. Aber ganz ehrlich, die Aussage kommt drauf an, die haben aber nicht die Juristen erfunden.
Nee, die gibt es, ne? Auch in der IT.
Ich wollte gerade sagen, das haben eigentlich die IT erfunden.
Ja, 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 aber das in der Juristerei ist das genauso. Wie heißt es so schön, vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand oder sowas.
Es sei denn, du bist Jurist. Oder ITler, dann nicht.
So, ja, dann, das waren meine Themen.
Ja, wenn du durch bist, würde ich sagen, ich übernehme.
Ja. Null, hab ich jetzt so ein bisschen null, Angst, null, was jetzt passiert, aber.
Null Depos übernimmt. Genau, und zwar, ich knüpfe jetzt einfach mal an eine Episode, die 86 Folgen her ist, nämlich die Episode 39 oder die 0D039. 0D039, ja, doch, war richtig. Nämlich das Domain Name System. In dem Fall jetzt gerade ist die Rückkehr der Domain Name Services. Und zwar hatte ich mir vorgenommen, ich gucke einfach mal nach, was gibt es denn alles so für Record Types, die man so haben kann. Na, das ist so.
Vielleicht noch eine kleine Einführung. Was ist DNS? Auch wenn du das schon zwei Folgen besprochen hast, aber um den Leuten, die keine Ahnung davon haben, vielleicht.
Das Telefonbuch des Internets.
Okay.
Es handelt sich um das Telefonbuch des Internets, wo ihr hingeht, einen Namen reinschmeißt und eine Telefonnummer zurückbekommt.
Oder umgekehrt.
Oder andersrum, nur in bestimmten Fällen funktioniert das. Dafür muss etwas ganz, muss ein ganz bestimmter Record vorhanden sein. Sonst geht das nicht. Aber komm, den habe ich hier auch irgendwo mit aufgeführt. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das ist, weil das habe ich irgendwie, naja, aus Gründen anders erstellt. Und ich habe ja halt gelegt, oder den Gedanken gehabt, beim letzte Folge, vorletzte Folge, die Folge davor, irgendwann jedenfalls kam das wieder auf und wir waren am Überlegen, oder ich war am Überlegen, was gibt es denn eigentlich so für einzelne Record-Types? Und musste dann jetzt lernen, ja, okay, das sind Resource-Records, keine Record-Types, es sind Resource-Records, also jeder einzelne Eintrag ist ein Resource-Records-Record. Okay, ja, hab wieder was gelernt. Und die Dinger haben halt unterschiedliche Namen oder einen unterschiedlichen Bytewert, je nachdem, wie man es notieren möchte. Ich habe die Bytewerte nicht mit rausgeschrieben. In den Shownotes, sollte Sven es hinkriegen, findet ihr die gesamte Tabelle, die ich gleich durchgehen werde, weil ich habe mir natürlich alle angeguckt. Bin, wie ihr in der Folgenbeschreibung auch lesen könnt, maßlos über das Ziel hinausgeschossen und habe es dann doch sehr stark eindampfen müssen, so dass die Tabelle jetzt nur noch 3 Spalten hat. Und ich glaube, irgendwas an die 30 Einträge sind es nur noch. Und ich hatte vorher eigentlich vor, wirklich alles zu nehmen, was irgendwie geht. Ja, nee, macht keinen Sinn. Es gibt einige, die mittlerweile rausgefallen sind. Es gibt aber auch, ach ja, genau, den habe ich übersehen. Ich habe
auch noch
eine
Folge zu DNS gemacht. Die ist ein bisschen spezieller, PGP über DNS.
Richtig.
Aber die wollte ich auch noch mal verlinken.
Und PGP über das DNS hat sogar einen eigenen Record-Type.
Also von daher. Ja, die habe ich schon erwähnt.
Okay.
Aber den habe ich auch mitgeschrieben. Das waren ja verschiedene Methoden, ja, ja. PGP über DNS.
Nee, es gibt aber tatsächlich einen offiziellen mit einem offiziellen RFC mit dran. Okay, fangen wir also vorne an. Ich werde jetzt einfach mal von oben nach unten durch meine Liste durchgehen, den Namen nennen, dann wofür es verwendet wird, den zugehörigen RFC. Sven wird mit Sicherheit noch Nachfragen haben jedes Mal, gehe ich mal von aus. Und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen so schlecht wie möglich zu beantworten, wie man es von mir gewohnt ist. Also, fangen wir an mit dem ersten Record-Type von allen, nämlich dem A. Also es ist einfach nur ein A. Das ist letztendlich gibt die IPv4-Adresse des Hosts zurück und mehr eigentlich nicht. Ist beschrieben im RFC 1035. Dicht gefolgt davon natürlich, wenn es das für IPv4 gibt, muss das auch für IPv6 geben. Also gibt es natürlich auch einen sogenannten A-Record für IPv6. Der ist allerdings nicht als A-Record oder AA-Record, sondern keine Ahnung warum. Es ist der AAAA-Record, also 4x A.
Ist die IPv6-Adresse 4x länger als die V4?
Ich weiß es nicht.
Könnte sein, ne, dass es hinkommt.
Gut möglich. Dass
es dadurch ist.
Aber selbst dann, ich finde das einfach total absurd, das Ding einfach 4x A zu nennen. Na egal. Das ist,
Nee, dann macht das Sinn. Also ich glaube, das ist sogar so. Die IP-Adresse ist. Ach Gott, nee, ich fange jetzt gar nicht an zu rechnen, ich habe Kopfhörer auf, das geht nicht.
Schade, das wäre jetzt witzig. Es sind Byte-Werte. Es sind 4 Byte. So, danach haben wir den ATMA-Record. Und ich habe dort hingeschrieben bei der Verwendung ATM-Address. Sven, was meinst du, wofür ist ein ATMA-Record da?
Ich habe keine Ahnung.
Guck in die Verwendung. ATM-Address. Und jetzt ganz kurz nachdenken. Wofür könnte das sein? Das ist so total absurd, dass es wieder Sinn macht.
Keine Ahnung.
Innerhalb eines Bankennetzwerkes.
Nein, wirklich?
Findest du alle Geldautomaten damit.
Das ist, ach. Also, ja.
Das ist tatsächlich die IP-Adresse des ATM.
Okay, cool. Ja, also dass ATM ein Geldautomat ist, wusste ich. Habe ich auch damit assoziiert, aber es hat so gar keinen Sinn für mich gemacht.
Nee, das ist tatsächlich die Adresse, an der du den ATM ansprechen kannst. Dann haben wir den CAA-Record. Achso, der APN ATM-Address hat übrigens kein RFC mit dran. Ich glaube, ich spare mir jetzt das einfach die RFCs alle mit auf, weil das wird auch irgendwann doppelt, weil der CNAME beispielsweise auch wieder 1035 ist. Das doppelt und dreifacht sich irgendwann. So, wir haben den CAA, also CAA. Das ist die Certification Authority. Wofür das dritte A ist, habe ich Authorization, glaube ich, ist das. Weil das Ding dient dazu, die Zertifizierungsstellen zu blockieren oder zuzulassen. Und auf eine Domain
zu beschränken. Um eine Wissenslücke noch mal eben zu schließen. IPv4 hat 32 Byte. Byte? Ach, verdammt. Ich bin heute 32 Bitlänge. Mhm. Und IPv6 hat 128. Also es ist viermal länger und deswegen die vier A statt einem A.
Okay.
Macht Sinn.
Gut zu wissen. Gut zu wissen.
Kann man sich das vielleicht auch mal merken.
Ja, vielleicht. Wenn man es möchte. Ich glaube, ich werde mir das nicht merken. So, also CAA dient dazu, die Zertifizierungsstellen zu blockieren letztendlich oder zulässige CAs für ein Host oder eine Domain zu beschränken, damit nicht jeder x-beliebige behaupten kann, er würde irgendwie Zertifikate für uns ausstellen.
Also da steht zum Beispiel drin, dass für diesen Domain-Eintrag die CA GoDaddy zuständig ist.
Ja, beispielsweise.
Okay.
Ich hätte das Let's Encrypt lieber genommen, aber ja.
Ja.
GoDaddy fällt sehr oft aber für sehr negativen Scheiß auf.
Okay.
Genau, da haben wir Zert. Ne, das Zert, der Zert, die Zert. Ist ein Resource Record für das Speichern von Zertifikaten tatsächlich. Wie sie beispielsweise für PKIX oder SPKI oder PGP verwendet werden.
Aha.
Da kannst du tatsächlich den öffentlichen Teil deines Zertifikats hinterlegen. Dann hast du den
CNAME. Aber nur für eine Domain.
Aber nur für eine Domain.
Genau. Ja.
Dann hast du den CNAME-Record. Der CNAME ist der kanonische Name für einen Host, also sprich ein Alias. Letztendlich. Ne, das ist so dieser berühmte, dieser Host ist auch bekannt als Yada Yada Yada. In unserem Fall wäre es, Gott, was habe ich bei der
www.0x0d.de. Also wenn jetzt.
Beispielsweise das www ist genau, tatsächlich ein CNAME. Dann ist der Shop. Ist ebenfalls, genau, shop.0x0d.de ist ebenfalls ein CNAME hinterlegt. Dann, oh Gott. Amazon hatten wir auch mal, da weiß ich aber gar nicht, ob der überhaupt noch, also der wird nicht mehr ausgeliefert, aber ich weiß, dass
aber das ist ja eine andere IP-Adresse.
Nee.
Shop. Punkt. Ach nee, oder ist das, haben wir das über einen Redirect gemacht?
Das haben wir, glaube ich, über einen Redirect gemacht.
Okay. Okay.
Haben wir das über einen Redirect?
Also der Punkt ist, bei shop.0x0d.de landet man auf einem Spreadshirt-Shop, wo man halt Merchandise zum Selbstkostenpreis kaufen kann von unserem Podcast. Wir wollen damit kein Geld verdienen. In erster Linie nutzen wir es selber, um uns T-Shirts zu kaufen mit unserem Logo.
Genau.
Und das ist natürlich unter einer Spreadshirt-Domain. Und ich glaube, du hast die Subdomain hier angelegt und dann wird auf der Webseite, wenn es aufgerufen wird, erfolgt ein Redirect über HTTPS oder wie auch immer. Dass man dann bei der Shop-Seite landet.
Gut möglich, ich müsste tatsächlich die Config nachgucken, ob ich einen Shop-Config habe. Okay, dann DNAME. Also wenn es das ja schon für Subdomains quasi gibt, muss es das auch für die Main-Domain geben und für die Hauptdomain. Und ja, die gibt es auch. Nennt sich dann DNAME. Und der DNAME ist ist letztendlich der Domainname und alles, was da drunter hängt, wird über den DNAME mit abgefrühstückt. Also ist quasi der Alias nur andersrum. Also mal was hast du halt Shop Punkt und dann deine Domain.
Ja.
Und dieses Shop Punkt ist nur ein Alias für was anderes und verweist halt auf etwas ganz anderes. Und hier hast du halt die nehmen, das ist quasi die andere Richtung. Du kannst halt von oben, also von 0x0.0x0d.de kannst du halt verweisen auf Shop Punkt. Das ist damit dann gleich abgefrühstückt. Wird auch meistens benutzt, um letztendlich neu, um beim Durchprobieren neue Namen zu finden. Wenn du mal den S durchwühlst und gucken willst, was noch alles so geht.
So, jetzt fangen wir hier erstmal an. unseren Domainnamen.
Du hast bei dir auf deinem System, hast du übrigens ein wunderbares Kommando, glaube ich, schon drauf, nennt sich DIG, D-I-G.
Mhm.
Das kannst du wunderbar verwenden, hat tausend Optionen und da kriegst du auch CNames etc. mit abgerufen. Wenn du es, musst du mal die Manpage nachlesen, wie das ging. So, dann haben wir DNS-Key. DNS-Key, was kann das wohl sein?
Ein Key.
Richtig.
Für die Domain, aber wofür? Ach so, für hier DNSSEC?
Richtig, wird übrigens dafür nicht mehr verwendet.
Okay.
Entschuldigung, verkehrt rum. DNS-Key ist tatsächlich für DNSSEC seit 2004 und löste dort nämlich den Key-Type ab. Oder den Type-Key, also T-Key. T-Key ab, so. Ist der zugeordnete Public-Key. So, dann... Oh, verdammt, ich muss
die Tabelle. Wir haben keinen CNAME-Eintrag.
Doch, wir haben CNAMEs. Ich weiß, dass ich CNAMEs angegeben habe. Dann haben wir noch den Key-Eintrag. Und der Key-Eintrag ist veraltet und sollte nicht mehr benutzt werden. Ist aber immer noch im RFC 2535 und 2930 vorhanden. Aber seit 2004 nicht mehr im DNSSEC zur Verwendung. Und Key ist eigentlich ursprünglich tatsächlich das gewesen, was DNS-Key heute ist. Nämlich du packst dort deinen öffentlichen Schlüssel hin. Dann haben wir DS.
Kleine Ergänzung, DNSSEC, da geht es halt darum, dass, also in der Regel werden Domain-Name-Abfragen unverschlüsselt übertragen. Sprich, der Provider kann zum Beispiel sehen, dass du auf pornhub.com zugreifen möchtest. Er sieht nicht, welche Seite du zugreifst, aber er sieht, dass aus deinem Netzwerk ein DNS-Zugriff kommt, der abfragt, welche IP-Adresse denn zu pornhub.com gehört. So, wenn du das halt verschlüsseln möchtest, diese Kommunikation zum DNS-Server, dann nutzt du halt DNSSEC. Das ist im Prinzip das HTTPS des Domain Name Services sozusagen. Dann wird diese Anfrage nämlich auch verschlüsselt und die Rechner dazwischen kriegen nicht mehr mit, was du da abfragst. Eigentlich eine sinnvolle Sache, sollte eigentlich überall benutzt werden. Ich weiß nicht, wie vertreten das schon ist. Ich nutze es, aber ob das mit jedem DNS-Server geht, weiß ich nicht.
Nee, mit jedem noch immer nicht. So, DS-Einträge dienen übrigens dazu, DNS-signierte Zonen zu identifizieren und zu verketten.
Mhm.
Dann haben wir die Log-Einträge, LOC, Locator auch genannt. Das ist genau das, was der Name schon sagt. Man kann dort geografische Informationen quasi hinterlegen.
Wird das gemacht?
Um an deine Domain quasi geografische Daten mit dran zu pinnen. Wir machen es nicht. Aber ich war jetzt letztens echt am überlegen, ob ich es eventuell noch mache, spaßeshalber. Und dann irgendwie sage so 0x&d.de ist auf den Bahamas oder so. Und dann gucken, was passiert. So, dann kommt der DNS-Eintrag, den wir alle regelmäßig abfragen, nämlich der sogenannte MX-Record. Und das MX steht mittlerweile für Mail Exchange. Früher gab es dafür noch tatsächlich, ich glaube, zwei verschiedene Records. Heute ist alles unter diesen einen zusammengefasst. Das ist der Record, wo ihr nachfragt, wo denn eigentlich der Mail-Server zu erreichen ist. Wenn euer Mail-Client mal wieder anklopfen geht. Dann haben wir NS. NS, so. Das ist der Hostname des autoritativen Namensservers. Also sprich, welcher Name-Server ist eigentlich für mich zuständig? Und wo ist meine DNS-Zone verwaltet? Dann haben wir den Key, den Sven vorhin schon angedeutet hat, oder nein, ich habe ihn gesagt, den OpenPGP-Key Record. Also der ist tatsächlich ausgeschrieben OpenPGP-Key. Alles als ein Wort. Und da kann man tatsächlich eine Verknüpfung zwischen OpenPGP-Schlüsseln mit einer Domäne herstellen. Dann haben wir meinen Zweitliebsten, das ist der PTR, das ist der Point Record oder Pointer. Das ist letztendlich ein Domain-Namen, Pointer zu einem kanonischen Namen, um das Reverse-Mapping von einer IP-Adresse zu einem Domain-Namen herzustellen. Ohne diesen Eintrag funktioniert Reverse-DNS nicht.
Ah ja.
Reverse-Lookup nennt sich das. So, RP. enthält Informationen über die verantwortliche Person für eine Domain. Üblicherweise ist übrigens die E-Mail-Adresse oder bei der E-Mail-Adresse, die hinterlegt wird in dem Record, üblicherweise ist dort das @-Zeichen durch einen Punkt ersetzt.
Wahrscheinlich, weil nur ASCII-Zeichen erlaubt sind im DNS. Ne?
Dann aber RRSIG, also SIG, enthält eine digitale Unterschrift zu einem Eintrag, wird allerdings seit 2004 für DNSSEC, wird seit 2004 von DNSSEC verwendet und ersetzt das gleichnamige SIG.
Das oder den kommt in der den Tabelle.
Gleichnamigen SIG-Record, der genau jetzt kommt, der nämlich die veraltete Signatur ist.
Was soll das? Ich meine, das hat man auch bei Key und DNS-Key auch schon.
Frag mich nicht, die sind einfach
dabei. Dann werden die veralteten Bezeichnungen trotzdem immer noch mitgeschleppt. Und
genau, sie müssen ja weiterhin unterstützt werden, das ist total absurd. Also,
da hätte man es auch gleich so lassen können.
Wenn du mich fragst, kannst du wahrscheinlich bei DNS ungefähr die Hälfte aller Einträge einfach wegschmeißen.
Also, wo es natürlich Sinn macht, ist, wenn du mit den neuen Einträgen mehr Optionen hast, irgendwie was anzugeben oder so. Ne? Mhm. Dann funktioniert es halt noch mit den alten, aber mit den neuen kannst du halt mehr machen und dann wird das mehr und mehr gebräuchlich. Aber du kannst die alten halt nie wegschmeißen, weil es kann sein, dass da ein Rechner steht, der ein DNS steht, der seit 1995 nicht mehr angefasst wurde und der das halt noch nicht kann.
Ja, könnte ja sein, dass ein ATM ist.
Ja.
Dann haben wir den SMIME-A-Record. Das ist, wie gesagt, die gesamten Records findet ihr alle als tabellarische Aufführung. Ich muss nur die Tabelle nochmal kurz umdrehen, weil ich einen Fehler gemacht habe beim Erstellen. Ich habe die irgendwie auf zwei verschiedene Arten erstellt. So, der SMIME-A ist quasi was beim der OpenPGP ist, nämlich letztendlich die SMIME-Zertifikate verknüpfe ich mit diesem Record mit einem Domainnamen. Dann haben wir den SOA. Ich dachte immer, das wäre Search Engine irgendwas gewesen, aber nein, das ist
das ist der SEO.
Ja, genau. Ich verwechsel die immer. Und da muss ich tatsächlich hier nachlesen. Führt verbindliche Informationen über eine DNS-Zone auf einschließlich des Primary Name Servers, also DS, der E-Mail-Adresse des Administrators der Domäne, der Seriennummer der Domäne und Angaben über mehrere Zeitgeber in Bezug auf die Aktualisierung der Zone. Mhm. So, das ist die Funktion, das ist das, wofür das Ding da ist. Also letztendlich, da sind da Detailinformationen zu eurer, zu der Domäne gespeichert. Dann haben wir den SPF. Der wird lustigerweise nirgendwo definiert. Also es gibt keine formelle Definition per RFC, wie es normalerweise üblich ist.
Ach, aber es war eigentlich aber eine wichtige Geschichte.
Der SPF-Record wird oder soll eigentlich dafür sorgen, dass keine E-Mails mehr über eure Domain gefälscht werden können. Oder für eure Domain gefälscht werden können. Und dient halt der Spam, der Spam-Vermeidung. Lustigerweise ist der übrigens veraltet und ist im TXT-Record aufgegangen. Oder übernommen worden. Also der SPF-Record, ja, wir haben ihn auch, weil wir ihn haben müssen, weil andernfalls ne ganz blöde Dinge und so Leute wie Microsoft.com unsere E-Mails nicht mehr lesen wollen oder annehmen wollen.
Ja, es ist Domain Reputation, ne? Für
ja, aber du wirst lachen. Ich habe den TXT-Eintrag noch nicht, aber ich habe den SPF-Eintrag. Microsoft akzeptiert es, alles gut. Ja. Nämlich den TXT-Eintrag und nicht den SPF-Eintrag, wie es eigentlich vorgesehen ist, laut Standard, funktioniert es nicht mehr.
Und wenn du beides nimmst?
Ich will nicht beides, ich will nur eins. Man muss ja zwei Sachen mal gleichzeitig anpassen.
Ja, das Problem ist halt, dass wir unsere...
Also deswegen haben wir aktuell noch den SPF, weil der TXT von den wenigsten gefordert ist. Der SPF wiederum ist dann gefordert. Das ist halt total absurd. Genau, so, dann haben wir noch den SRV. Das ist der Services. Ist ein verallgemeinernder Eintrag, der Angaben macht, wo ein oder wo Services auf einer Domäne oder an einer Domäne zu finden sind.
Da steht dann drin SSL Port 22 oder?
Beispielsweise. Der Jellyfin Server ist unter 8096 zu erreichen.
Aha.
Ne, unter meine IP und hier ist der Port.
Wird der benutzt?
Ja.
Aber das ist ja ein gefundenes Fressen für jeden, der halt einen Rechner, da musst du nicht scannen, dann brauchst du einfach nur auszulesen, welche Services wo sind.
Du machst den meistens, musst du trotzdem scannen, weil der SAV in der Regel veraltet ist und die ja, unser ist auch veraltet.
Okay.
Wir haben ihn auch und unser ist auch maßlos veraltet und ich habe auch keinen Bock, den zu aktualisieren. Eigentlich könnte ich ihn rausschmeißen, weil die Services davon gibt es nicht mehr. Ich hatte die für Dings angelegt. Sag mal. Also es gibt noch einen, der verweist allerdings auf den Dingsbums. Oh, das ist wieder so typisch wieder ich, ne? Hier die Streaming-Plattform, das Streaming-System. Opencast, glaube ich, ist das. Ich müsste nachgucken, wie es heißt. Da verweist der aktuelle hin. Und dann müssten wir eigentlich noch einen drinstehen haben, der auf Videokonferenz hatten wir auch.
Jitsi?
Genau, auf den Jitsi verweist.
Mhm.
So, und das ist halt, der Jitsi muss eigentlich weg. Aber ich habe beim letzten Mal habe ich irgendwie das Ding übersehen und dann, als mir aufgefallen ist, habe ich gedacht, so, ja, komm, machst du nachher und dann, ja, 18 Sachen später, ne, willkommen in meinem Leben mit ADHS, 18 Minuten später, ja, verdammt vergessen. Aber deswegen komme ich jetzt auch einfach mal zum SSH-Fingerprint, den man übrigens auch hinterlegen kann. Weil du kannst den SSH-Fingerprint von Schlüsseln, kannst du einfach im DNS hinterlegen, was die Administration dann tatsächlich ein bisschen vereinfacht. Wie sinnvoll das ist, muss mir bitte mal ein Systemadministrator erzählen, der sich mit SSH oder per SSH mit dem System verbindet und das irgendwie nutzt, weil ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts gefunden. Das
sind ja auch immer wieder so Sachen, die halt gepflegt werden müssen. Ne?
Ja.
Ansonsten macht es keinen Sinn. Und letztendlich kannst du dich dann auf zumindest auf die Sachen, die nicht unbedingt funktionieren müssen. So ein MX-Eintrag muss halt immer dran sein, so, ja, dass du halt weißt, welche Mail-Server für diese Domain zuständig sind. Aber solche Sachen kannst du dich auch nicht drauf verlassen, dass,
ja,
das passt.
So, und da wir ja Dane verwenden wollen, irgendwann einmal, nämlich den S-Base Authentication of Named Entities, muss ich demnächst mich damit beschäftigen, da ich einen TLSA-Record anlege, der notwendig ist, um Dane zu implementieren.
Yay. Was macht Dane?
Dane ist tatsächlich oder Dane gibt an, oh Gott, Dane ist wieder ein eigenes Thema eigentlich für sich, verdammt. Ist das ein Authentifizierungssystem, was über das DNS-System läuft und funktioniert, wo du quasi namentlich Entitäten authentifizieren kannst, alleine nur anhand einer Domain. Ich weiß, klingt jetzt total hochtrabend. Und ich wette drauf, es gibt Leute, die sich damit besser auskennen und viel besser erklären können. Kommt zu uns in die Sendung, erklärt es. Weil das Ding ist tatsächlich wieder ein Thema für sich. Irgendwann wollte ich das auch mal machen. Ich wurde auch letztens mal irgendwann im Laufe dieses Jahres, glaube ich, oder Ende letzten Jahres, wurde ich auch gefragt, ob wir Dane irgendwie schon implementiert haben. Und meine Antwort war, Dane? Habe ich im Kühlschrank, weil ist halt Dane geschrieben. Und ich dachte halt, der Schokopudding ist gemeint.
Der heißt Danone.
Ja, es ist mir dann auch aufgefallen. So, aber womit wir zu meinem Lieblingseintrag kommen und mit dem werde ich demnächst sehr, 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 sehr viel Spaß haben. Der TXT-Eintrag. Ich bräuchte nur noch einen Mitspieler und irgendwie alle, die ich bis jetzt gefragt habe, haben keine Lust darauf. Schade eigentlich. Ich habe nämlich tatsächlich vor, eine Geschichte zu schreiben über das TNS in einem DNS-System über das DNS-System nur. Also eine Konversation
zu führen.
Alles in den TXT-Einträgen. Also einen kompletten Chat. Könnte interessant werden. Ursprünglich erdacht wurde übrigens für frei definierbare und menschenlesbare Texte. Deswegen kam die Idee. Aber seit den 90ern, plus mir ein bisschen, enthält er übrigens auch Einträge, die maschinell lesbar sind. Sowas wie zum Beispiel heutzutage die SPF-Records.
Ja, oder DKIM oder D-Mark.
Oder DNSSD oder.
Also SPF, DKIM und D-Mark sind ja alles drei Systeme zur Reputation, ja, von E-Mails.
Genau, es dient letztendlich der Absicherung der E-Mails und DNSSD dient für Zero-Conf.
Ja.
Bam, in your face. Ich wusste was.
Ja, sowas hast du ja bei allen Standards irgendwie, das so, was weiß ich, in jeder Meeting-Agenda hast du noch ein Feld Sonstiges, wo dann alles reinkommt.
Genau.
Hier ist es der TXT-Eintrag und der wird dann halt für alles Mögliche genutzt, nur dass, wenn es schon einen SPF-Eintrag gibt,
ja, warum
dass der jetzt nicht weiter in TXT wandert, das wundert mich extrem.
Frag mich nicht. Bitte frag mich nicht. Hast du mal einen Dick auf uns geworfen, mal nachgeguckt, ob ich den TXT-Eintrag schon eingestellt habe mit Hallo Welt? Hallo Welt?
Habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch nur so ein Webinterface genutzt, um die zu sehen und da scheint nicht alles angezeigt zu werden.
Schade. Weil, also davon abgesehen, ich habe mehr als einen Texteintrag. Aber tatsächlich, ich habe vor, also solltet ihr technisch in der Lage dazu sein, die Domain irgendwie oder den S-Record für die Domain zu monitoren, achtet mal drauf, da wird sich in den nächsten Wochen der ein oder mehrere TXT-Einträge immer mal wieder editiert werden. Weil ich tatsächlich vorhabe, das zu missbrauchen ein wenig. Und ich hoffe noch, ich finde jemanden, der mit mir darüber reden will. Das wäre, also solltet ihr zufälligerweise eine Domäne verwalten und den DNS-Eintrag schreiben können. Ich hätte voll Bock, mit euch zu chatten über das DNS-System. Das dürfte nämlich auch ziemlich, ziemlich lustig werden, wenn man das darüber macht. Könnte sehr, ja, mal gucken. Ich muss mir noch überlegen, wie man dann, also müsste man sich noch überlegen, wie man eigentlich die Verknüpfung zwischen den einzelnen Benutzern herstellt. Weil das ist ja, also wie sage ich demjenigen, der mein DNS-Record gerade abruft, dass er gar nicht gemeint ist, sondern eigentlich der Mensch da drüben gemeint ist mit dem Record.
Das ist ein Add-Username davor?
Ja, wäre eine Möglichkeit. Add-User, Add-Domain. Oder beziehungsweise eigentlich Username, Add-Domain. Würde völlig ausreichen.
Das ist ja schon.
Weil das Add-Username brauche ich nicht. Es würde mir reichen, wenn ich. Also ich will ja mit einem bestimmten Administrator einer anderen Domain reden. So, und das schreibe ich also in meinen Text-Record und in meinen TXT-Record steht halt drin, für die Domäne sowieso, hier ist deine Nachricht.
Ah ja, okay, ja.
Na, also von daher, dieses Add wäre wahrscheinlich nicht mal notwendig.
Ja, da das ja alles öffentliche Informationen sind, wäre es auch gar nicht gut.
Ja. Aber ich stelle mir das schon halt ziemlich, ziemlich amüsant vor, wenn man quasi über das DNS-System erstmal so einen Chat irgendwie realisiert, der dann im Idealfall irgendwie ein paar Tage lang geht. Wer weiß. Ich bräuchte nur jemanden, der einen DNS-Server hat und da irgendwie Einträge editieren kann. So TXT-Einträge.
Ich weiß gar nicht, ob ich das kann bei mir.
Das kannst du doch mit Sicherheit.
Nee, ich bin mir da nicht so, obwohl ich habe doch für SPF.
Und also, ich könnte es auch mit mir selber machen, aber ganz ehrlich, mit mir selber.
Selbstgespräche brauchst du nicht über DNS zu führen.
Genau, das mache ich auch so
was,
schon.
Was mich noch interessieren würde, wir sind ja jetzt am Ende deiner Tabelle angekommen. Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, über DNS zu kommunizieren. Also, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, wenn du in einem Netzwerk bist, das abgeschottet ist, meinetwegen auch, weil du nicht, weil du noch einen Login-Vorgang nicht gemacht hast, um Zugriff auf das Netz zu bekommen, funktioniert ja meistens schon DNS-Abfragen.
Ja.
Also du hast quasi die Verbindung ins DNS-System, auch wenn du über Port 80 oder 443 oder die Mail-Ports noch nicht raus kannst.
Mhm.
So, jetzt gibt es die Möglichkeit, deinen Web-Traffic über DNS zu tunneln. Aber das heißt im Prinzip, dass du einen eigenen Domain-Server für eine eigene Domain irgendwo aufstellen musst, der deine DNS-Anfragen entgegennimmt.
Und interpretiert.
Und die Payload, die da drin ist, interpretiert.
Mhm.
Und wie kriegst du dann die Informationen zurück? Also das ist ja nicht möglich für große Informationen. Ich meine, der DNS liefert ja auch was zurück, aber da kannst du ja keine ganze Webseite mit Bildern und so weiter drin verpacken.
Nö, du kannst ja mehr als eine Anfrage machen. Also ich würde es so realisieren. meine erste Anfrage geht raus. Ne? Ich möchte ganz gerne, was ich heise.de aufrufen. Mhm. Arbiträr gewählt, geht nicht zu heise.de. Die Jungs haben so viele Tracker bei sich auf der Webseite, obwohl ihr gesagt, ihr wollt keine Tracker, das ist der Hammer. So, ihr geht also zu example.com. Da will ich hin. So, meine erste Anfrage geht raus, dann kriege ich eine Antwort. Und in dieser Antwort steht nur drin, okay, kein Thema, kann ich dir geben, hier ist die Länge. Ich brauche so und so viele Anfragen von dir. Und dann würde ich ihm nacheinander die Anfragen schicken, kriege immer eine Antwort und immer einen Teil davon zurück. Und ganz ehrlich, DNS oder heutzutage das Internet ist so schnell, das würde ich wahrscheinlich nicht mehr merken.
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Es würde auch auffallen, dass sehr viel DNS-Traffic auf deinem Netzwerk ist. Also ich kann das ja mal aufmachen hier. Ich habe bei mir im Netzwerk einen AdGuard laufen. Also
genau, mach mal auf, damit ich es nicht sehe, das ist gut. Soll ich das lange HDMI-Kabel rausholen?
Nein, darum geht es gar nicht. Ich bin auch hier erstmal am Suchen, wo ist denn überhaupt? Da ist Heimdall. Und von da kann ich auf mein AdGuard gehen.
So. Wer uns Sven noch sucht.
Nee, ich hab schon. Ach, Benutzername, also. Passwort. Ach Gott, habe ich hier viele. Oh, wo ist denn AdGuard? Also, ich bin immer erschrocken, wie viele DNS-Anfragen es aus meinem Netzwerk gibt. Da gibt es ja auch ganz viele Hintergrunddienste, die da irgendwie ständig ins Netz funken und so weiter. Gerade wenn du Fernseher im Netz hängen hast und so weiter.
Oh ja, packt niemals euren Fernseher ins Internet, in euer privates Netzwerk. Voll die dumme Idee. Mein Beamer im Schlafzimmer könnte theoretisch ins Netzwerk. Da wurde ich dann gefragt, warum ich das nicht machen will. Und dann habe ich einfach mal just for fun auf meinem Telefon einfach mal gesagt, ich möchte ganz gerne mitlesen. Und habe auf meinem Telefon die Anfragen alle mitgelesen, die alle drüber gelaufen sind. Das waren nicht gerade wenige. Und nicht alle davon gingen zu Google.
So. Also ich glaube, das ist immer hier über 30 Tage, diese Statistik. 90.000 DNS-Queries, oder ist das? Nee. General Statistics for the last 24 hours. Genau. Also in den letzten 24 Stunden habe ich in meinem Netzwerk, wo so ungefähr 40 Geräte hängen, 90.000 DNS-Queries gehabt, von denen 15.000 blockiert worden sind, weil sie irgendwie Tracker, Adware oder sonst was sind.
Okay, wie viel davon wurde aus dem Cache abgeschlossen?
Das sagt er mir hier nicht.
Weil das
mich gerade gewundert ist, blockt Malware Phishing 3.
Ha!
Kann man da draufklicken und sehen, welche das ist? Nee, Verilog ist disabled. Ja, ich will halt auch nicht hier meine Familie überwachen, ne? Deswegen habe ich so das meiste Logging ausgeschaltet und will halt nur, dass er mir hier möglichst die aggregierten Zahlen liefert. Ach, das ist ja interessant.
Oh, Sven lernt wieder was über sein eigenes Heimnetzwerk.
Ja, allerdings. Ich habe hier 2000 Anfragen zu api.tibber.com, obwohl ich gar kein Tibber-Kunde mehr bin.
What?
Ich habe in meinem Home Assistant vergessen, die Tibber-Integration zu löschen.
Ich wollte gerade fragen, hast du ein Gerät von denen? Weil das wäre
nicht
so.
Nicht mehr aktiv, aber ich hatte immer noch eine Integration im Home Assistant, die halt die aktuellen Werte abgefragt hat. Oh. Die werde ich morgen erstmal rausschmeißen.
Spannend. Spannend.
Ja, so ein Blick in das eigene Netzwerk kann sehr interessant sein, muss ich sagen. Ich habe es allerdings auch so eingerichtet, dass der AdGuard hinter der Fritzbox ist. Also alle meine Rechner im Netzwerk fragen die Fritzbox nach Domainnamen. Und die Fritzbox fragt dann AdGuard. Und AdGuard fragt dann im Internet, falls die Werte noch nicht bekannt sind, hat den großen Vorteil, dass in AdGuard nur meine Fritzbox als Client auftaucht. Ich habe halt keine Lust, irgendwie zu sehen, wie viele Anfragen kommen von dem Rechner meiner Frau, wie viele vom Handy meines Sohnes und so weiter.
Das wäre also aber vielleicht schon mal interessant.
Nee, ich will nicht in den Verdacht kommen, auch wenn die mir vertrauen. Ich will für mich alleine schon nicht das so einrichten, dass ich sehen kann. Ich könnte dann ja auch sehen, welche Anfragen hat denn Levin gestellt oder meine Frau oder was weiß ich. Das will ich gar nicht können. Also das ist mir zu viel Überwachung.
Ja, so manche Male hätte ich da schon ganz gern.
Ja gut, du lebst auch in einer familiär etwas anderen Situation als ich.
Wieso? Nur weil ich alleine wohne? Also bitte.
Nein.
Nur weil ich alleine lebe. Puh. Gut, ab und zu habe ich noch Mitbewohner, teilzeitmäßig, aber das ist ja, in der Regel wohne ich allein. Mittlerweile.
Aber die drittmeisten Queries sind firetv-captive-portal.com. Also wir haben mehrere FireTV-Sticks und auch bei uns im Haus. Und die scheinen sehr kräftig nach Hause zu telefonieren. Ja.
Die Amazon-Geräte so ziemlich alle.
Und mask.appledns.net.
Na,
würde mich wundern. Auch mal interessieren. Netflix ist auch ganz oben. Google, WhatsApp. Noch mehr Google.
Noch mehr Meta.
Warnung.bund.de.
Ha!
Ja, es ist, also Home Assistant. Meine Home Assistant-Instanz hat halt relativ viele Integrationen und die fragen halt ständig Sachen ab. Und da die das 24/7 machen,
kommt da was zusammen, ja.
Ja, und ich habe halt eine Integration, die mir halt Wetterwarnungen anzeigt, wenn welche da sind.
Ja, okay, das ist ja.
Und deswegen wird das so oft abgefragt.
Das ist dann
wichtig. Aber im ersten Moment, als ich das so sah, warnung.bund.de. Hm? Naja.
Das ist dann durchaus wichtig, ja.
Check online Home Assistant IO. Naja, gut. Also,
Abschließend noch eine Bemerkung, Bemerkung. Neulich, überneulich. So, jetzt, um das abzuschließen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal einen relativ rudimentären Überblick, zumindest welche Record-Typen wir haben. Die können wir jetzt aber endlich mal nachschlagen und auch wofür sie eigentlich da sind. Und sofern die Information bekannt ist, können wir sogar nachlesen, wo der Standard dazu ist. Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen. Und wie gesagt, sollte sich irgendwo da draußen so jemand befinden, zufälligerweise so ein menschliches Wesen, also präferabel ein menschliches Wesen und nicht irgendwie ein KI-Bot, der mal Lust hätte, etwas aus oder einen Chat auszuprobieren über das DNS-System. Bitte meldet euch unter feedback@0x0d.de oder einfach direkt unter dieser Episode auf 0x0d.de in die Kommentare reinschmeißen. Ansonsten findet ihr uns auch unter Mastodon. Wenn jetzt nicht gerade mein Scrolling verhindert wird, findet ihr uns auch unter Mastodon
Also der Name, wir heißen Zero Day und sowohl bei Podcast Social als auch bei Chaos.social. Vielleicht ist das einfacher als die vollen.
Ich hätte jetzt tatsächlich nicht beide gesagt.
Ja, dann mach das.
Ich hätte nicht beide gesagt. Ich hätte nur einen genannt und beim zweiten einfach die Domain genannt.
Okay.
Davon abgesehen, wird das irgendwie total bescheuert, dass @zeroday@chaos.social. Ja. So ein Schwachfug. Warum nicht einfach zeroday@chaos.social?
Weil das eine E-Mail-Adresse ist.
Nein, nicht zwangsläufig. Bei Jabber würde es auch so funktionieren.
Ja, das stimmt.
Das ist totaler Bullshit.
Ja, nervt mich auch immer. So, ich habe noch in die Shownotes einen Artikel von Palo Alto Networks. What is DNS-Tunneling? Falls da jemand nochmal mehr nachlesen möchte, findet man halt haufenweise Informationen im Netz, auch von Akamai und so weiter. Wie ihr das denn umsetzt, wenn ihr das machen wollt, ist eurer eigenen Kreativität überlassen. Aber ich bin mir sicher, auch da gibt es Tutorials.
Und mit Sicherheit. Das mit Sicherheit.
Das heißt aber auch, in seinem Sieben, wenn man eins betreibt, sollte man den DNS-Traffic im Auge behalten. Und wenn es da Sprünge gibt, mal gucken, wo die herkommen.
Ja. dreimal das verraten, warum ich weiß, dass 86 Folgen her ist. Egal. Ich habe einen Taschenrechner benutzt, bevor wir aufgenommen haben.
Ah, ja.
Ich bin da nicht doof. Ich kann da nicht, glaubst du, ein Ernst ist, dass ich 125 minus 37 hinkriege im Kopf. Oder 38. Das glaubst du nicht ernsthaft. 39, Entschuldigung. Glaubst du nicht ernsthaft, dass ich das irgendwie im Kopf hinkriege, während ich ein Headset aufhabe. So, hättest du noch was für die
Nein. letzte abschließende? Nein, ich bin durch. Wir haben heute eine sehr kurze Folge hingelegt, ja. glaube ich. Unter 2 Stunden?
Ja, noch ja.
Ja, 5 Minuten fürs Outro musst du noch einrechnen.
Ja, ich, aber wie gesagt, ich arbeite.
Nein, zieh's nicht unnötig in die Länge.
Wir kommen doch dahin. Wir kommen doch dahin. Soll ich ein bisschen über Hannes erzählen? Hannes ist toll.
Nein.
Hannes ist wirklich toll, ein voll toller Mensch. Hannes ist so toll.
Kannst du mir nach der Aufnahme erzählen.
Und so lustig.
Sag mal tschüss.
Nö.
Ich will einmal
seh ich unter dich ein. Ist ja gut, okay, dann mache ich ja schon. Ein wunderschönen Morgen. Hey! Meine Güte.
Mal ein bisschen den Druck erhöhen hier.
Ein wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, wenn ihr uns gehört habt, an diesem wundervollen Abend bei uns. Und ich hoffe, bei euch ist der Tag toll oder der Tag toll gewesen. Bleibt uns wohlgesonnen, schaltet wieder rein. Auch wenn es heute mal wieder ein wenig komisch war, hoffen wir, ihr hattet Spaß. Das ist die Hauptsache. Sven lacht. Alles ist gut. Ziel erreicht. Bis dann. Bye.
Ciao.
Wusstest du eigentlich, dass wir bis eben gerade noch eine Kapitelmarke namens Verabschiebung hatten? Wenn der Legastheniker das Verabschiebung.
Ja, aber nur bei dieser Folge.
Ja, ja, aber ich wollte eigentlich Verabschiedung tippen. Ich habe Verabschiebung getippt.
1 Minute 30 Sekunden
Das sah echt so aus.
Anscheinend ist mir nicht aufgefallen.
Das ist so cool.
Also man muss dazu sagen, wenn das Outro läuft, dann wippen wir hier mindestens mit dem Auto mit oder tanzen ein bisschen rum. Und kann auch gut sein, dass ich gerade im Takt gekaut habe. Ja.
Was? Wahrscheinlich gerade im Takt gekaut. Thank you. Bis dann. Tschüss.
Ciao.